Hier ist eine neue Folge vom Podcast der zweiten HBL. Heute mit dem besten Torschützen aller Zeiten. David Breuer erzielte 2009, 2010 317 Tore in einer Saison. Und das ist immer noch Rekord. Hier also kommt quasi der Kyungshin Yoon der zweiten HBL. Ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Jetzt geht's los. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr. Hier ist das zweite HBL-Update. Mein Name ist Finn Ole Martins, kurz vorm. Das zweite HBL-Update trifft heute oder bietet heute Erfolgsupdates. Das ist nämlich das, was David Breuer heute macht. Mannschaften coachen, nicht nur Mannschaften, aber auch, um den mentalen Aspekt hervorzuheben. Und wer diesen Podcast öfter hört, weiß ja auch, dass ich oft frage, was macht das mit deinem Kopf? Ich finde das Thema total spannend. Wer selbst Handball spielt, weiß, wie wichtig das ist. Und das wird jetzt deswegen auch eines der Themen sein, die ich mit David bespreche. Und da ist er. Hallo David.
Hallo Fom, freut mich, da zu sein und mit dir zu quatschen.
Das freut mich auch sehr. Du hast ja mittlerweile vor 3 Jahren ungefähr, fast 3 Jahren, deine Karriere beendet, hast Tore ohne Ende geschmissen. Wie geht's dir heute?
Ja, mir geht's gut. Das Leben nach der aktiven Zeit hat nicht Halt gemacht. Waren viele Projekte, die so auf den Tisch lagen, und davon habe ich einige intensiv angegangen. Und unter anderem ist das eben mit Erfolgsupdates, die du es gerade schon angesprochen hast, ist ein großes Projekt, was mir viel Spaß macht und wo ich viel von dem, was ich im Handball und im Leistungsprofisport gelernt habe, eben an erfolgshungrige Menschen weitergeben kann.
Ich habe gerade schon gesagt, es geht um den mentalen Aspekt in deiner täglichen Arbeit. Wenn man so Erfolgsupdates hört oder vor allem Update, dann denkst du natürlich erstmal, okay, der Breuer hat jetzt was mit Computern zu tun, der macht jetzt ein Softwareunternehmen, aber ist es nicht.
Nee, genau. Es geht um mentale Updates, wenn man so will, ne? Also Updates für den Kopf. Das sind Themen, die mich schon als Spieler sehr fasziniert haben, wie du eben auch schon sagtest. Wie geht das eigentlich, was spielt sich da im Kopf ab, was macht das mit dir in stressigen Situationen, wenn es heiß hergeht auf dem Spielfeld, da einen kühlen Kopf zu bewahren, wie geht denn das und was unterscheidet da so einen durchschnittlichen Spieler von einem Top-Athleten? Das sind Dinge, die mich schon früh fasziniert haben, und den Input, den ich dazu bekommen habe von vielen guten Mitspielern oder auch Trainern oder auch Sportpsychologen, ja, das hat sich über die Jahre gesammelt, und dann habe ich das selber nochmal mit einer Mentalcoach-Ausbildung vertieft. Das ist im Grunde nach wie vor meine Leidenschaft, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil dieses alte Credo gewonnen wird im Kopf, sich für mich persönlich bewahrheitet hat und ich das aber auch immer wieder bei anderen Menschen oder Organisationen so analysiere.
Das Spannende ist, wenn man sich mit deiner Vita beschäftigt und mal so liest, nicht nur, wo du überall gespielt hast, sondern wie du gespielt hast, auch die Art und Weise, wie explosiv, dann fällt vor allem auf, viele Mitspieler sind nicht nur voll des Lobes über dich, sondern die sagen alle trotzdem, wir wissen gar nicht, wie das gemacht hat. Weil, nicht zu klein, aber eigentlich zu leicht für den Rückraum, der hätte eigentlich auf Außen spielen müssen. Also doch, Spielverständnis, Spielintelligenz und Kopf für dich ein Thema gewesen auf der Position?
Absolut wichtige Sachen, die du da aufzählst. Ich muss ehrlicherweise sagen, manchmal weiß ich selber nicht, wie ich Dinge gemacht habe. In der Rückschau kann man dann manche Sachen vielleicht auch besser verstehen. Aber auf einige Dinge kann man sich eben gut einen Reim bilden. Und das ist eben, dass es einfach mentale Stärke braucht, weil jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Und deine Schwächen musst du irgendwie kompensieren können. Die musst du vielleicht auch manchmal kaschieren können. Und die Stärken eben so ausspielen, könnte ich in eine Situation bringen, dass du die so ausspielen kannst, dass das eben wirkliche Erfolgsfaktoren werden. Und ich hatte das Glück, dass ich eben eine tolle handballerische, also sportartspezifische Ausbildung hatte, aber auch immer Trainer hatte, die auf die gesamte Persönlichkeitsentwicklung geachtet haben. Also das war für mich ein Riesengewinn, dass ich nicht nur als Spielermaterial gesehen wurde, sondern eben der ganze Mensch, an dem gearbeitet wurde, und ich da eben mentale Stärke und Spielfähigkeit, Kondition, Umgang mit dem Ball oder auch Menschenführung, Teamführung, da viel mitgegeben bekommen habe. Und dass eben dann ein gutes Gesamtpaket anscheinend war. Es gehört ja auch immer dazu, dass ein Trainer auch sagt, ich habe den Mut, auf so jemanden zu setzen, der scheinbar ja immer als viel zu klein galt. Hat mich ja immer begleitet, dass Leute in jede Liga, in die ich neu reinkam, dass Leute dann gesagt haben, ja, du bist da eigentlich aber zu klein im Rückraum.
Eigentlich musst du rechts außen spielen.
Genau. Und dann hat's ja irgendwie doch immer geklappt.
Hast du irgendwo jemals rechts außen gespielt oder immer auf halb?
Ich habe auch überall da, bei allen Stationen, wo ich war, habe ich auch rechts außen gespielt. Aber es hat sich erstaunlich oft immer, auch bis in die erste Liga tatsächlich am Ende bei TuS Essen auch, bis dahin rein, hat sich eigentlich immer mehr im Rückraum durchgesetzt, ne, dass ich da die meisten Spielzeiten hatte. Ja.
Die Handballwoche hat mal folgende schöne Sätze über dich geschrieben. Er ist in jeder Hinsicht etwas Besonderes. Seine Statur eher schmächtig, die Gliedmaßen für einen Handballer ziemlich dünn. Aber wenn David Breuer mit seinem linken Arm zum Wurf ansetzt, scheint Dynamit durch seine Adern zu strömen. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja, geht auch heute noch runter wie Öl, wenn man sowas hört.
Was ist das Dynamit gewesen in deinem linken Arm?
Also ich würde sagen, es war wahnsinnig viel Techniktraining dahinter, weil ich ja natürlich wirklich nicht der Kräftigste war. Ne? Und ich habe auch nicht so viel Krafttraining gebolzt, dass man sagen kann, da waren sichtbar deutlich größere Bizeps als bei allen anderen. Also das muss auf gute Technik zurückzuführen sein. Und das war bei mir eben einfach gut geschult. Wir haben das noch und nöcher, haben wir diese Basisfertigkeiten, Wurfrepertoire immer wieder geübt. Und deswegen kam zusammen mit dieser Schnellkräftigkeit, die mich eben auch ausgezeichnet hat, kam das eben so zustande, dass da eben auch gute Rückraumwürfe am Ende bei rumkamen. Ne? Und diesen Nachteil, diesen vermeintlichen, den habe ich mir auch zum Vorteil machen können. Wenn man kleiner ist als die ganzen Recken da in der Deckung, dann kann man eben auch viele verdeckte Würfe ansetzen, die der Torhüter halt natürlich spät erst sieht und deswegen spät lesen kann. Und das ist mir gut beigebracht worden einfach. Und ich habe das glücklicherweise auch dann gut umgesetzt. Es war dann eben halt erfolgreich.
Wir wollen mal, bevor wir so richtig reinstarten und deine Laufbahn mal so durchgehen. Und ich bin sehr gespannt, wann zum ersten Mal die Idee auch kam, später beruflich etwas mit dem mentalen Aspekt, nicht nur im Sport, ist ja in vielen Bereichen immer wichtiger geworden, der Kopf, wann das zum ersten Mal aufkam. Aber natürlich gibt es zu Beginn erstmal die Vorstellung, wer ist das eigentlich, dieser ewige Rekordhalter der zweiten HBL, wo hat er überall gespielt? Und das übernimmt auch heute unser Mann für die Fakten und die knallharte Recherche, Simon Baumgarten, in seiner Rubrik Radio Baumgarten.
1,80 Meter und 76 Kilo. Zu klein? Zu schmächtig? Da könnte man denken, der heutige Gast könnte ein Außenspieler sein. Aber weit gefehlt. Mit diesen für einen Rückraumspieler doch etwas zierlichen Maßen wurde durch harte Arbeit und unnachgiebiges Malochen und richtig viel Bock auf Handball und auch richtig Bock, was Großes zu schaffen, vieles erreicht. Angekämpft gegen Vorteile und bewiesen, dass es möglich ist. Hut ab! Der Inbegriff des Malochers, der unbedingt in der Bundesliga spielen wollte, egal wie stressig es war, egal wie viel Druck auf dem Kessel war, David Dave Breuer blieb immer cool. Ein akribischer Arbeiter und Musterprofi, der auf und neben dem Feld für jeden Spaß zu haben war bzw. wahrscheinlich noch ist. Gestartet beim BTB Aachen im aktiven Bereich im Jahr 1999, und dort endete auch die Karriere in der Saison 2019-2020, in der Dave hin und wieder das Trikot seines Jugendvereins überstreifte. Aber es gab ja noch 20 Jahre Handballkarriere dazwischen. Zuerst muss man aber auch sagen, mit knapp 1,80 Meter und 76 Kilo ist man in Handballerkreisen nicht der prädestinierte Spieler, um im Rückraum erfolgreich zu sein. Aber genau diese Vorteile waren es, die den kleinen Linkshänder zu großen Leistungen antrieben. 2004 schloss Breuer sich dem TSV Bayer Dormagen an, für den er 3 Jahre in der zweiten Bundesliga unter Trainer Kai Wendschneider aktiv war. Von 2007 bis 2011 stand der Linkshänder beim Zweitligisten TV Korschenbroch unter Vertrag. 2008 wurde er mit 254 Treffern Torschützenkönig der zweiten Handball-Bundesliga Süd, konnte den Abstieg des TVK in die dritte Liga aber leider auch nicht verhindern. 2009 schaffte er mit Korschenbroich allerdings den direkten Wiederaufstieg in Liga 2 und wurde in der Saison 2009-2010 dann mit sagenhaften 317 Treffer erneut Torschützenkönig der Südstaffel. Mit dieser Marke hält David Breuer auch heute noch den ewigen Rekord als Torjäger in der zweiten Handball-Bundesliga. 2011 ging es für David zurück ins Rheinland zum neu gegründeten DSC Rheinland, bevor er dann 2012 zum Erstliga-Aufsteiger nach Essen wechselte. In seiner Premierensaison in der HBL, der immer noch stärksten Liga der Welt, schaffte Breuer mit 149 Toren gleich auf Anhieb den Sprung in die Top 25 der Torschützenliste und erreichte gleichzeitig sein großes Ziel, endlich erste Bundesliga. 2013 verließ er den TuS-M und unterschrieb einen Zweijahresvertrag beim Zweitliga-Absteiger TuS Ferndorf. Dort feierte er mit dem Team vom späteren Co-Trainer der A-Nationalmannschaft Erik Wuttke erneut den Aufstieg in die zweite Handball-Bundesliga. Aber auch in Ferndorf bewies der quirlige Linkshänder seinen großen Kampfgeist, als er im Jahr 2014 die Diagnose Hodenkrebs bekam. Gestützt auf Rocky Balboa, seinem Vorbild aus Kindheit, kämpfte Dave auch diesen Kampf erfolgreich und besiegte den Krebs. Nach den erfolgreichen Jahren in Ferndorf verschlug es David noch für 2 Jahre zu HSG Krefeld, bevor er dann 2017 noch einmal den Verein wechselte und in die dritte Liga zu den Nordhalmer Wölfen ging. Nebenbei wurde David 2009 noch deutscher Hochschulmeister und bester Spieler bei der Uni-Europameisterschaft. Coachte einige Auswahl- und Jugendmannschaften und gibt sein Wissen und Können und seine ganze Erfahrung mittlerweile als Performance-Coach weiter. In Vorträgen, Webinaren und Coachings verrät der Erfolgshandballer viele nützliche Tipps und Tricks, um eine Gewinnermentalität zu entwickeln.
Radio Baumgarten, alias Simon Baumgarten, gegen den du auch noch gespielt hast, hast du mir eben schmunzelnd verraten.
Ja, richtig. Da war ich jetzt ganz gespannt, was da vom Simon kommt, weil wir tatsächlich früher Gegenspieler waren. Da war ich in Korschenbroich und er bei Bittenfeld damals. Und das waren auch immer heiße Duelle. Und da war auch für jemand wie mich ja schwierig zu halten am Kreis mit meinem Kinderkörper, wie manche Mitspieler das ja auch liebevoll immer gesagt haben. Ja, das hat er schön zusammengefasst. Da werden Erinnerungen nochmal wach, wenn er da so diese ganze Reise nochmal da schildert, da waren ein paar tolle Stationen, ein paar tolle Erlebnisse auch dabei. Hat er gut getroffen.
Eine bewegte und eine bewegende Karriere, die sicherlich, das haben wir jetzt auch rausgehört, mit diesem Traum Bundesliga anfing. Den haben jetzt natürlich sehr, sehr viele, aber wir hören die ganze Zeit schon raus, auch was du eingangs schon erwähnt hast. Dieser Traum war für dich immer mit viel Arbeit verbunden und immer irgendwo auch realistisch. Es blieb kein Traum.
Ja, das stimmt. Also ein Traum, den muss man leben, den muss man mit Leben füllen und dafür muss man ganz schön viele, ich sag mal, kleine alltägliche Siege einfahren. Also etwas, was scheinbar so weit weg ist, unmöglich ist. Man genau hinguckt, wenn man da reinzoomt, dann sieht man am Ende, ist das eigentlich auch nur eine Ansammlung von vielen kleinen Siegen, die alle für sich genommen möglich sind. Und so bin ich eigentlich immer rangegangen, dass dieser Traum nicht zu groß für mich war, sondern immer die Frage mir gestellt habe, wie kann ich das schaffen? Und das eben nie aus den Augen verloren habe. Und natürlich auch schon in der Jugend die ersten Erfolge mit Jugendtitel zu gewinnen, da eben auch auf dem richtigen Weg war und dann das Selbstvertrauen hatte, da weiter dran zu glauben.
War das denn, wenn wir jetzt nur über sportliche Erfolge sprechen, der größte Erfolg, dass du dann irgendwann dein erstes Bundesligaspiel machen konntest? Oder war es vorher der Torschützenkönig oder war es das Spiel in der A-Jugend-Nationalmannschaft? Was war für dich persönlich in der Rückschau der ganz große Erfolg?
Das ist schwer zu sagen, Tom. Also ich glaube, das zusammengenommen viele Highlights, aber zum Beispiel auch die negativen Dinge, die man in dem Moment, wo die passieren, ja gar nicht als positiv erleben kann, aber im Nachhinein etwas ist, was man ja überwunden hat, was also einem auch wieder Stärke gegeben hat. Aber ich sag mal, dieser ewige Torrekord, das ist natürlich schon etwas, was mich stolz macht, aber nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Mannschaft, weil das für mich auch immer, das betone ich sehr oft, auch ein Teamerfolg ist, nicht nur ein persönlicher Erfolg. Was überhaupt auch ein Riesengefühl war ein erstes Bundesligaspiel damals in der zweiten Liga in Dormagen machen zu dürfen. Und schließlich nach einigen Jahren, weil das als Kindheitstraum ja als Traum von der ersten Bundesliga angefangen hatte, dann tatsächlich in eigentlich relativ späten Jahren, als ich 30 war, mit Tusem ja dann noch geklappt hat. Und da fühlte ich mich tatsächlich dann auch lebendig und angekommen, dass ich dann das auch genießen konnte in diesem Alter, als ich in diesen großen Arenen einlaufen durfte, das alles mal mitmachen durfte, das Spektakel, nicht von den Rängen aus, sondern unten auf dem Spielfeld. Das habe ich so genossen, und weil ich da zu dem Zeitpunkt auch schon so eine gewisse Reife hatte, konnte ich das auch genießen und war damit sehr unaufgeregt und habe da jede Sekunde erste Liga aufgesogen. Und genauso habe ich es aber eigentlich vorher auch in der zweiten Liga gemacht. Ich habe das geliebt, zweite Liga zu spielen und durfte das ja einige Jahre einfach auch machen. Also dafür bin ich nach wie vor sehr dankbar, dass das alles so geklappt hat.
Ganz kurz, gegen wen war dein erstes HBL-Spiel?
Zweite Liga war mein erstes Spiel gegen Kronau Östring damals, also der Vorgänger von Rhein-Neckar-Löwen, unter anderem damals auch schon mit Uwe Gensheimer, den wir dann in meinem ersten Spiel geschlagen haben. Also da haben wir 28-27 gewonnen, habe ich auch mein erstes Bundesliga-Tor gleich geworfen. Und das war ein richtig tolles Gefühl, hat sich auch eingebrannt, so ein Erlebnis vergisst man ja auch nicht so schnell. Genau, und das erste Erstligator, das war, oder erste Erstligaspiel auch, war in Flensburg. Da haben wir allerdings eine schöne Rutsche bekommen mit 20-40.
Kannst du die Ergebnisse alle noch aus dem Kopf? Das ist ja Wahnsinn.
Also, da muss ich leider sagen, bin ich nicht halb so gut wie mein Bruder. Der kennt, glaube ich, alle Ergebnisse gut. Der hat da so ein Ergebnisgedächtnis, also der kriegt das alles zusammen. Aber so ein paar weiß ich auch noch, und das sind so Dinger, die habe ich jetzt nicht vergessen. Also da kenne ich die Ergebnisse tatsächlich noch. Aber nicht immer die Halbzeitstände, das muss ich leider sagen.
Du hast eben am Rande gesagt, auch die negativen Erlebnisse sind es eigentlich, die einen prägen, die in der Nachschau dann einen auch stärker machen lassen. Das kannst du ja aber A nur sagen, wenn du sie einmal erfahren hast. Und B, ist das natürlich jetzt auch aus deiner Sicht als einer, der da als Coach drauf guckt, wahrscheinlich essentiell wichtig, oder? Aber wenn du es noch nicht selber erlebt hast, eine schwere Niederlage irgendwo oder Rückschläge persönlicher Art, dann ist es natürlich schwierig, das nachzuvollziehen.
Ja, das finde ich auch. Also wenn man sein Leben lang immer nur gewinnt, alles super klappt und dann relativ spät erst harte, große Niederlagen erlebt, dann kennt man das gar nicht und das kann richtig aus der Bahn werfen. Und wenn man zeitiger schon schlimme Niederlagen verkraften muss oder auch Rückschläge, wie da zähle ich jetzt zum Beispiel auch Verletzungen zu, da dann zurückzukommen und wenn man das schon mal geschafft hat, dann kann das für spätere Rückschläge kann das eben helfen. Aber egal, ob man das jetzt früh oder spät erlebt, so ein Moment ist immer schlimm, wenn man drin ist. Aber dann geht es darum, wie man damit umgeht. Und das ist eben hat auch viel mit mentaler Stärke zu tun.
Das hat Lukas Firnhaber neulich nicht nur gesagt hier im Podcast, sondern auch auf Instagram gepostet, der bei Nordhorn-Lingen lange Zeit schwer jetzt verletzt war, am Knie. Und der das so schön ausgedrückt hat mit, als ich verletzt war, hätte ich jetzt verzweifelt den Kopf in den Sand stecken können. Oder aber ich kann mich mit mir selbst beschäftigen, sinngemäß, und kann selber nicht nur an meinem Knie arbeiten, sondern auch an meiner Persönlichkeit mich selber kennenlernen, und hat sich sehr viel mit sich selbst beschäftigt und hat das, ich will jetzt nicht sagen genossen schon, aber hat das unfassbar stark genutzt. Und genau das ist ja dann der Punkt.
Genau, also das hat Firnhaber genau richtig erkannt. Das erkennen auch viele, die auch so wie er aus so einer Verletzung sich rausziehen und dann nachher dieses klassische Hashtag Comeback Stronger verfolgen. Da steckt wirklich was hinter. Man kann dann stärker zurückkommen, wenn man das überwunden hat. Man kennt seinen Körper dann besser. Man wird Experte für diese Verletzung oder Experte für seinen Körper auch. Kriegt mehr Bewusstsein, wie sehr Körper auch Kapital ist. Ja? Weil das kann ja schnell vorbei sein mit diesem Profisport, wenn ich dann eine schlimme Verletzung habe und dann eben keine gute Reha mache. Das sind eben Dinge, wo man auch, wie du es gerade angesprochen hast, wo man auch persönlich reifen kann, also sich auch mit anderen Themen beschäftigen kann, wie zum Beispiel, was bin ich denn eigentlich für ein Mitspieler? Bin ich ein guter Teamplayer? Wie kann ich noch besser Mitspieler führen oder mich selber auch führen lassen? Wie sehr kann ich eine mentale Stärke entwickeln? Und das kann man tatsächlich auch, wenn man verletzt ist, genauso trainieren, wie wenn man gesund ist. Ne? Also es gibt nachweislich, es gibt ja diesen Carpenter-Effekt, der nachgewiesen hat, dass wir, wenn wir uns nur eine Bewegung vorstellen, tatsächlich eine sogenannte ideomotorische Reaktion stattfindet im Körper. Das heißt, wir haben sie gar nicht aktiv durchgeführt, sondern nur mental im Kopf. Und man kann da tatsächlich, wenn man sowas regelmäßig und intensiv macht, über eine gewisse Zeit, kann man dann auch nachweisen, dass da Muskelzuwachs, wenn man zum Beispiel ein Krafttraining visualisiert, dass das stattfinden kann. Also das sind erstaunliche Dinge. Okay. Und das kann man natürlich auch alles, während man körperlich verletzt ist, kann man im Kopf das aber alles durchgehen. Und dann, wenn der Tag gekommen ist, bereit sein. An dem Tag, wo es Comeback ist, ist man dann bereit.
Problem an der ganzen Geschichte ist, in dem Moment, in dem ich mich verletze oder auch am Tag danach, vielleicht auch im Krankenhaus oder beim Arzt liege, da sage ich doch, bleib mir weg mit diesen ganzen Nummern. Da bin ich ja erstmal schlecht drauf. Die Kunst ist dann, da dann irgendwann rauszukommen. Wie schaffe ich das?
Also das ist auch vorweg gesagt, das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also dass man dann von mir aus trauert, wütend, enttäuscht ist, das ist ja völlig, völlig normal. Aber das ist etwas, was man dann relativ schnell überwinden kann. Es gibt Leute, die stehen da relativ schnell von wieder auf und sagen sich gleich am nächsten Tag, so, jetzt ist Tag 1 Reha. Und wenn ich operiert werden muss, dann muss ich so schnell wie möglich einen Termin für eine Operation bekommen, weil ab da beginnt ja dann eigentlich erst meine Rekonvaleszenz. Ne? Also wenn die Operation eine Zeit lang sich hinzieht, bis der Termin ist, dann verliere ich da nochmal Zeit. Also wenn man da dann direkt schon dahinter ist, sich so mit Gedanken zu machen, ne, dann ist man eigentlich schon wieder so im dabei, das Beste aus den Umständen zu machen. Und das ist natürlich immer einfach, wenn es gerade gut läuft, aber wenn es schlecht läuft, brauchen wir diese Mentalität. Also dieses Beste aus den Umständen zu machen, was oft so platt klingt, das ist tatsächlich eine Fähigkeit, die man sich antrainieren kann.
Ja. Wie sehr oder wie oft hast du mit Verletzten zu tun? Kommen da welche und fragen nach?
Naja, hin und wieder habe ich auch Leute, die verletzt sind. Das ist.
Ich frage nur ganz kurz. Ich frage nur, weil ich mich frage, ob alle schon begriffen haben, dass ich nehme nochmal das Beispiel Knie, weil es so klassisch ist, dass wenn das Knie verletzt ist, auch der Kopf verletzt sein kann.
Ja, da sprichst du was Wahres an. Ne? Also das kann richtigen Knacks geben, weil ich ja dann einfach weiß, das ist so eine lange und auch langwierige Verletzung. Da bin ich jetzt erstmal ja ein gutes halbes Jahr mindestens raus von dem, was ich da eigentlich vorhabe. Und dann darf ich das die ganze Zeit nicht in der Form machen. Ich muss also andere Prioritäten setzen, die auch schon damit zu tun haben, dass man ja irgendwann das wieder tun will. Das muss man wieder vorbereiten. Aber das ist ja so fremdbestimmt passiert. Man wollte sich ja nicht verletzen. Und da wieder mit proaktiv ranzugehen, mit Selbstbestimmung, mit Leidenschaft und Energie, sich eben zurückzukämpfen und sich da auch zu sagen, das ist Teil einer genialen Erfolgsgeschichte. Ne? Also die tollsten Erfolgsgeschichten sind ja nicht die, wo alles immer super lief. Unsere Heldengeschichten sind doch die, wo es Probleme gab, wo jemand down war, wo jemand am Boden war und es dann geschafft hat und am Ende wieder ganz oben steht und wieder zurück ist im Fall Comeback. Und insofern, wenn man das für sich schon früh im Kopf klar hat, das ist einfach eine Verletzung, ein Rückschlag ist einfach eine Chance, toll wieder zurückzukommen, dann gibt das wieder positive Energie.
Würdest du das auch auf deine Erkrankung so beziehen, da ist es ja wahrscheinlich für den Kopf auch nochmal komplett anders. Jetzt nicht nur vom zeitlichen Ablauf her, du wusstest ja gar nicht. Beim Kreuzbandriss kannst du sagen, oh, 7, 8 Monate, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Ich glaube, du hattest gar keinen Plan zu Beginn, wann du wieder, ob du wieder auf der Platte stehen kannst, oder?
Ja, da ist schon was dran. Also das, der erste Moment ist natürlich erstmal, dass man, wenn man in so jungen Jahren eine Krebserkrankung hat, dass man sagt, scheiße. Also
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich jetzt da? Das war 32. Da war ich dann in Ferndorf und ja, das war war keine gute Erfahrung in dem Moment natürlich. Ne? Also ich habe da, war dann von jetzt auf gleich, war ich natürlich vollkommen raus, habe auch am Anfang erstmal diskret mich zurückgezogen, um rauszufinden, wie stark, was ist es denn überhaupt für eine Diagnose, wie gut sind die Heilungschancen? Und das war relativ schnell klar, dass ich aus diesem Lostopf des Grauens ja eigentlich noch das Harmloseste gezogen habe, wenn man so will. Denn mit Hodenkrebs hat man immer relativ gute Heilungschancen. Das war bei mir auch der Fall. Und das war für mich dann relativ schnell schon klar, dass ich sehr, sehr große oder ein sehr, sehr gutes Gefühl damit habe, dass ich das überstehen, überwinden kann. Und dann gab es, ähnlich wie ein Trainingsplan, gab es von den Ärzten, gab es natürlich auch Hausaufgaben, was ich zu tun und zu lassen habe, was ich beisteuern kann, um wieder gesund zu werden. Und da hatte ich auch wieder, ähnlich wie ich gute Trainer hatte, hatte ich auch das Glück, dass ich gute Ärzte habe. Ich sage da immer, die alten Ärzte, die sprechen alle Latein, die jungen Ärzte, die sprechen vielleicht eher Englisch und die guten Ärzte, die sprechen mit dem Patienten. Und das Glück hatte ich einfach. Die haben mit mir einen Plan zusammen erstellt, wie ich das Ganze schaffen werde. Und da habe ich mich dran gehalten und das hat funktioniert. Und ich, für mich war das auch, Simon Baumgartner hat das eben angesprochen, mit Vorbild Rocky Balboa zum Beispiel. Das ist einer meiner Kindheitsvorbilder. Das habe ich dann angezapft in so einer Phase und habe dann mir auch gesagt, diese gute, positive Lebenseinstellung, die ich habe, jetzt kann ich beweisen, was die taugt. Und tatsächlich habe ich mit solchen Dingen mich an Vorbildern orientieren, die sich auch wie Rocky ähnlich bei Rückschlägen immer wieder aufstehen, dann wieder zurückkämpfen, habe ich mich sehr stark mit identifiziert, mit mir selber auseinandergesetzt. Und das hat eben dann sehr positiv geklappt. Hatte dabei natürlich auch einen super Background familiär oder auch von der Mannschaft, die mich dann unterstützt haben. Und auch Botschaften von Publikum, von Fans sind bei mir angekommen, die natürlich dann Kraft geben. Und da ist der Handball einfach auch eine tolle Familie, muss man dann einfach sagen.
Ja, und das heißt, du bist in dieser Zeit auch an dir selbst gewachsen.
Ja, kann man so sagen, wenn man will. Man wächst an seinen Aufgaben. Ja.
Worauf ich aber eigentlich hinaus will, und so sind wir gerade ja drauf gekommen, dass eine Heldengeschichte am Ende ein Happy End hat, hoffentlich, in dem Fall ja. Und zwar auch sportlich, denn du hast nicht einfach wieder nur gespielt, sondern dein Comeback war sehr besonders.
Ja, das war schon sehr bewegend, weil das war ja nicht einfach so nach einer Verletzung, sondern so nach so einer schweren Erkrankung. Da das erste Mal wieder einen Fuß aufs Feld zu setzen, ist natürlich was ganz Besonderes. Und ich erinnere mich noch, dass ich dann eingewechselt wurde, einen 7-Meter werfen durfte und der das ist natürlich eine schöne Übung für mich, weil ich immer gerne 7-Meter-Duelle hatte und damit dann zurückzukommen und dann gleich so einen 7-Meter zu werfen, das war eine schöne erste Aufgabe wieder auf dem Feld und da war ich direkt wieder einfach mittendrin. Ne? Also das hat sich toll angefühlt und war auch sehr bewegend, also für mich, aber auch für die Mannschaft oder auch für diesen Verein. Ne? Also dass man dann so eng zusammensteht und so das war dann ein Tag, ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, dass das ein Tag der für uns alle ist. Das ist ein schöner Moment für uns alle, dass wir gemeinsam solche Momente feiern dürfen. Das war in dem Fall jetzt ich, aber wo Leute zurückkommen und man gemeinsam Erfolge feiern kann.
Vorhin habe ich dich nach sportlichen Erfolgen gefragt, was der größte war, aber das alles beiseite gewischt, das ist ja mit Abstand der größte und wichtigste und schönste Erfolg. Und daher die Frage nicht, wie sehr dich das geprägt hat, sondern wie sehr beschäftigt dich das heute noch? Spielt das in irgendeiner Form auch in deiner Art zu denken eine Rolle?
Ich sag mal, es spielt eher eine untergeordnete Rolle, insofern, dass ich da wenig dran denke. Also ich fühle mich und ich bin auch gesund. Ich bin mittlerweile bei jährlichen Kontrollen, ist immer alles im grünen Bereich seit vielen Jahren. Und insofern denke ich an die alte Krebserkrankung, denke ich da ganz selten. Aber ich glaube, dass das von diesem Reifeprozess oder dieses Selbstbewusstsein, dass es das einfach so in den Folgejahren auch mit beeinflusst hat und gestärkt hat, dass es eben für mich die Bestätigung war, auch einen Kampf auf dieser Ebene gewinnen zu können und da eben gefestigt rauszugehen. Und das würde ich sagen, das habe ich mir bis heute mitgenommen und kann das auch oder möchte das auch an andere weitergeben, dass man mit viel Selbstbewusstsein und mit mentaler Stärke eben auch auf vielen Feldern, auch auf den Spielfeldern des Lebens gewinnen kann.
Wenn wir ganz an den Anfang zurückgehen, Rocky Balboa war jetzt schon mehrfach ein Stichwort. Warum Rocky Balboa? Wann ist der dir, weiß ich nicht, im Fernsehen oder so, das erste Mal über den Weg gelaufen und was hat dich an dem fasziniert?
Ja, ich fand dieses sich so durchkämpfen, ne? Als Boxer ist ja schon auch eine gewisse Parallele zu Handballern. Wir haben ja eigentlich auch eine Kampfsport, die ja mit Ball einfach nur ist, ne? Aber wir kämpfen ja auch miteinander. Es ist ja sehr körperlich. Und da gibt's auch auf die Fresse, auf gut Deutsch gesagt, ne? Und da gilt es auch immer wieder da aufzustehen. Und diese Mentalität, die fand ich einfach, hat mich immer fasziniert bei Rocky Balboa. Ich fand diese Trainingsszenen, diese aussichtslosen Momente, die er dann ins Gegenteil verkehrt hat, das fand ich immer beeindruckend und habe dann selber auch erlebt, dass das bei uns, bei Spielen, die wir hatten mit unseren Mannschaften, wo ich spielen durfte, dass das ganz genauso geht. Ne? Also du hast auch kriegst Schläge ab, du kriegst Rückstände, du kriegst Niederlagen oder es gibt Verletzungen und all diese Sachen, die muss man eben überstehen. Und das konnte ich immer anzapfen mit so Vorbildern wie Rocky. Und das ist etwas, was mir auch zum Beispiel, also ich weiß, dass ich nie groß Angst hatte, als Underdog gegen den Favoriten zu spielen. Weil ich dazu einfach genügend Vorbilder hatte, die das sich getraut haben. Und das musste ich einfach nur genauso machen. Es hat natürlich nicht immer geklappt, aber die Erfolgschancen, wenn man daran glaubt, sind natürlich höher.
Ich habe, als ich das gehört habe, mir ein bisschen durchgelesen, welche Zitate es von Rocky Balboa gibt. Und da sind ja sehr, sehr viele coole Sprüche dabei. Bei einigen denkst du, ja, stimmt. Bei anderen denkst du, oh, stimmt wahrscheinlich auch, ist aber schon am Rande der Phrase. Aber am Ende stimmen Phrasen tatsächlich ja auch vom Sinn her wieder. Ein Satz oder eine Aussage ist mir im Kopf geblieben. Die hieß, du kannst es schaffen. Der Unterschied zwischen einem Helden und einem Feigling ist der, dass der Held bereit ist, darum zu kämpfen und es zu versuchen. Der Kerl da drüben hat auch Angst, ihr habt beide Angst. Das fand ich stark und das lässt sich auch wunderbar auf eine Mannschaft transferieren.
Ja, genau. Also das ist eins von vielen Zitaten, wo, glaube ich, viel Wahrheit drin steckt. Das fühlt man, dass da wahre Worte drin stecken und die anderen sind eben auch nur Menschen. Ne? Ein anderes Zitat ist irgendwie, dass der Trainer sagt zu Rocky, er ist auch nur ein Mensch. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Ich krieg's nicht genau zusammen vom Wortlaut her, aber sich das zu vergegenwärtigen, dass die anderen auf der anderen Seite eben auch erstmal gegen uns gewinnen müssen, ne? Sich gegen uns durchsetzen müssen, dass wir für die Gegenwehr sind, das gibt wieder Kraft, ne? Und an solche Sachen kann man sich total gut erinnern, wenn man eben sich mit Vorbildern beschäftigt. In dem Fall ist das ein fiktives Vorbild mit Rocky Balboa. Es gibt natürlich auch wirkliche Vorbilder, die ich natürlich auch in Bundesliga-Handballern unter anderem gefunden habe. Und da habe ich mir dann gesagt, ein Vorbild war zum Beispiel Markus Wieslander von mir. Das war für mich so ein souveräner und cleverer Handballer. Da habe ich mir sehr viel abgeguckt, auch wenn der nicht meine Positionen gespielt hat. Aber allein von der Mentalität, was der für mich verkörpert hat, hat mir das viel gegeben. Und das ist einer von vielen. Ich arbeite auch immer für mich selber mit vielen Vorbildern, weil ich mir das Beste von jedem dann rausnehme. Und Das ist, also die Arbeit mit Vorbildern ist einfach eine sehr spannende Geschichte, die einfach viel Energie gibt.
Das erzählen auch immer viele junge Spielerinnen und Spieler, die 17, 18, 19 sind. Und ich finde immer, ich überlege immer vorher, stelle ich jetzt die Frage, hast du ein Vorbild? Oder eigentlich formuliere ich die Frage mittlerweile schon anders, sondern direkt, wer ist dein Vorbild? Weil alle haben im Zweifel, wenn sie es ganz weit nach vorn schaffen wollen, ein Vorbild. Und sei es der eigene Papa oder die eigene Mama. Das kann ja auch sein. Und Henry Papst spielt aktuell dritte Liga Altenholz und ein bisschen schon erste Liga THW Kiel, 19 Jahre alt. Der hat da wunderschön drauf geantwortet, finde ich, weil der hat gesagt, ich schreibe jetzt Autogramme, ich habe meine ersten Tore in der Champions League geworfen, Fans wollen Selfies mit mir, da kann ich gar nicht cool bleiben. Das nimmt mich natürlich mit, aber ich weiß, und das hält mich ein bisschen auf dem Boden, dass ich genau in der gleichen Situation früher war und ich früher auch Vorbilder hatte und jetzt darf ich in so eine Rolle reinschlüpfen und das weiß er sehr zu schätzen und er ist eigentlich trotzdem immer noch der Handballer, der vor 14, 15 Jahren mal angefangen hat, selber bei den Minis zu spielen. Das fand ich cool.
Ja, ist natürlich eine Aussage von ihm, die trotz seines jungen Alters sehr reif und sehr bodenständig schon ist. Und da sieht man, dass er sich damit sehr intensiv auseinandergesetzt hat, wie die Rolle gewechselt hat. Ne? Früher war er vielleicht der Autogrammjäger war. Und jetzt jagen sie ihn für ein Autogramm und jetzt ist er da, wo er halt früher hin wollte. Und das ist eine schöne Geschichte einfach.
Du hast erzählt, dein erstes Bundesligaspiel war ein bisschen später. Zeigt ja aber auch, dass es nie, auch das klingt jetzt irgendwie nach einer Phrase, aber es stimmt ja, dass es nie zu spät ist, seinen Traum in Erfüllung zu bringen. Völlig egal, wie jung oder wie alt man ist.
Ja, da kann ich nur in Teilen widersprechen. Also ich glaube, es gibt schon ein Möglichkeitsfenster, in dem das machbar ist. Ne? Aber man kann tatsächlich auch ein bisschen später erst hochklassig spielen. Ne? Es gibt genügend Beispiele, die sind erst später in die Bundesliga gekommen. Die haben mit Mitte 20 oder so sind die erst in die erste Liga gekommen. Einige Skandinavier haben das zum Beispiel so gemacht. Die haben eine Ausbildung vorher gemacht und haben sich dann auf Profihandball konzentriert. Es muss nicht immer mit 17, 18, 19 schon der Durchbruch kommen. Bei manchen klappt das natürlich, ist klasse. Hätte bei mir nicht geklappt, war ich noch nicht so weit für. Und für mich war der Weg zum Beispiel auch, ein bisschen später das zu machen, über Dormagen dann auch. War ja damals von BTPA nach Dormagen auch ein Sprung von Oberliga in die zweite Liga. Das waren zwei Ligen damals. Habe ich eine glatt mal übersprungen. Und das war schon ein großer Sprung für mich, aus so einem unterklassigen, kleinen, ehrenamtlich geführten Verein dann in so einen Profiklub zu kommen. Und dann eine gewisse Reife zu haben mit vielleicht schon Mitte 20, da war ich so 23, 24, und dann sich da durchsetzen zu können, das ist eben auch ein Weg, wie das klappen kann. Und bei mir ist es halt so gelaufen.
Ich habe gelesen, als du bei BTB Aachen gespielt hast, hattest du aber schon lange vor deinem Wechsel nach Dormagen auch Angebote von höherklassigen Vereinen, die du aber bewusst abgelehnt hast. Warum?
Ja, genau. Es gab Drittliga-Vereine damals, die unter anderem Römerwall, erinnere ich mich noch, die mich gern da gehabt hätten. Mit Dormagen hatten wir eigentlich auch eine andere Konstellation vor. Wir wollten so ein Zweitspielrecht machen, was es damals schon gab, also dass ich bei BTB Aachen weiterspiele, aber als Zweitverein halt Dormagen habe. Das ging aber erst ab Regionalliga und da ich eine Oberliga mit BTB war, hatte ich dann irgendwie eine Zeit lang schon mittrainiert und dann hieß es dann, das klappt jetzt nicht, aber du kannst dir überlegen, ob du nicht ganz zu uns wechseln willst. Und das habe ich dann schlussendlich gemacht. Aber warum bin ich so lange noch bei BTB dann geblieben? Lag einfach daran, dass wir wirklich eine tolle Mannschaft hatten. Also das war ein Haufen Freunde und Brüder. Wir haben einen sehr hohen Teamgeist immer in diesem Verein gehabt. Es ist ein sehr familiärer, enger Verein, wo die Mannschaften untereinander sehr viel auch abseits des Feldes gemacht haben, das ist bis heute bei dem Verein übrigens so. Und das hat uns damals so zusammengeschweißt, dass ich da weiterhin Teil von sein wollte und das nur aufgeben wollte, wenn wirklich dann auch der ganz große Durchbruch ansteht. Und das war bei diesen ersten Angeboten eben noch nicht der Fall. Und wir hatten auch super Leute, ne? Also wir hatten jemand wie Matti Flor dabei, der später seinen Weg in deutschen Handball gemacht hat. Erik Wuttke war unser Trainer, der damals auch schon sehr gutes Niveau hatte und uns weitergebracht hat. Mein Bruder war dabei, der mit mir dann später noch in Korschenbräuch auch Zweitliga gespielt hat. Also da waren gute Leute. Wir waren nur mit diesem Verein noch ein bisschen unterklassig unterwegs. Aber dieser Team Spirit, der war einfach so stark, dass ich davon ein Teil sein wollte.
Das klingt sehr besonders. Und jetzt hat, oder jetzt ist das Stichwort Bruder schon mehrfach gefallen. Und ich habe deinen Bruder mal kontaktiert, den Simon. Korschenbräuch hast du schon erzählt, wart ihr später zusammen. Ferndorf wart ihr nachher auch nochmal zusammen, oder?
Ja, richtig, genau. Es waren noch zwei Stationen, wo sie sich glücklicherweise die Wege auf dem Handballfeld auch nochmal gekreuzt haben und wir das zusammen machen durften, ja.
Aber alles hat begonnen in einer Sporthalle namens Kinderzimmer. Hier kommt Simon Breuer über seinen Bruder David.
Ja, auf jeden Fall, was ihn auszeichnet, ist seine absolute mentale Stärke. Ich glaube, sein Selbstbewusstsein, der unbändige Glaube an die eigene Stärke. Ich glaube, nicht ohne dies wäre er nie in die Möglichkeit bekommen, als Rückraumpimpf da so zu dominieren, mehrfach Torschützenkönig da in der zweiten Liga zu werden und eben so gefragt zu sein, auch in der Bundesliga das eine Jahr da durchaus erfolgreich zu sein und das mit unter 80 Kilo auf Rückraum rechts. Ich glaube, das war für viele immer schon was Besonderes. Für mich natürlich nicht, weil ich ihn von klein auf kenne und immer wusste, dass diese Möglichkeit für ihn besteht. Und da vielleicht eine Überleitung zu uns von zu Hause. Ja, wir haben in frühester Kindheit schon immer unser Kinderzimmer natürlich kreuz und quer kaputt geballert und regelmäßig Ärger von unten bekommen. Ganz witzig dazu, mein Vater ist zwischendurch dann immer mal hochgekommen, wollte uns eigentlich sagen, dass wir nicht mehr dürfen. Und letztlich hat er dann als auch den einen oder anderen Wurf mal mitgemacht. Und vielleicht weiß der Dave noch, welchen Namen, oder wird ihn dir sicher mit einem Lachen erzählen, wen er dann immer imitiert hat. Und wir haben dann auch immer versucht, ihn damit zu ködern. Ja, und letztlich haben wir in diesen Spielen zu Hause auch immer schon von der Bundesliga gespielt. Ich war da immer relativ, also mit BTB, unserem Heimatverein, ich war immer realistisch da drin, dass man auch nicht immer alle Spiele gewinnen kann. Und David war immer selbstbewusst, ja, klar, wir gewinnen diese Dinge und das könnten wir auch so machen. Und von daher zeigt das auch, was nachher dann immer war, dass er eben sich da immer dran geglaubt hat und wusste, selbstbewusst war, wie gut er denn wirklich ist und da immer seinen Traum verfolgt hat. Letztlich ist das ja auch, womit er heutzutage dann arbeitet und das an andere weitergibt. Und von daher ist das ja ein Punkt, der immer schon irgendwo in ihm war, wo er für sich keine Grenzen in der Körpergröße auf jeden Fall gesehen hat. Eine Sache aus Korschenbrucher Zeiten, die vielleicht ganz, ganz witzig sind. Es gab irgendwann mal den Beinamen Korschenbräuer für unseren Verein anstatt Korschenbruch. Ja, und er wird dir sicher erzählen können, wieso das so war. Und wir haben dann irgendwann sogar einen Spielzug danach benannt, den dann entsprechend immer mal ausgeführt. Soweit erstmal. Ich weiß nicht, ob du noch was Persönliches wissen möchtest. Letztlich ist es natürlich als Geschwisterpaar, das immer zusammen in der Halle steht, von klein auf, über mehrere Jahre. Verschiedene Vereinsstationen gibt es da, Hömmele zu erzählen, und dass wir uns gegenseitig blendend verstehen oder aufeinander vertrauen, das ist, glaube ich, selbstredend. Dann dir viel Spaß mit Dave und liebe Grüße.
Liebe Grüße zurück. Du hast ein paar Mal sehr, sehr gelacht, vor allem bei der Kinderzimmer-Anekdote.
Ja, das ist natürlich... Das sind so Kindheitserinnerungen, die haben auch, glaube ich, andere. Aber bei uns war das eben auch so. Wir haben wirklich da die Bude kaputt geschossen. Ne? Also wenn da irgendwie eine Lampe kaputt geht oder unser Bett da irgendwie gewackelt hat und der Putz von den Wänden fällt und so, das war uns alles egal. Wir wollten das nächste Tor werfen. Ne? Und mein Vater hat ja schon richtig gesagt, er kam eigentlich manchmal rein, um uns da eben die Hausregeln nochmal einzuimpfen, und hatte ja auch recht damit. Aber das hat so gelockt und wir waren so besessen davon, in positiver Weise besser zu werden und immer wieder Handball zu spielen, wir haben da auch Bundesliga-Szenen nachgespielt, ne? Und irgendwann waren wir mit BTB, unserem Heimatverein, selber in der Bundesliga und haben da Tabellen ausgedruckt und die immer die Live-Schalte in die anderen Hallen gemacht und haben selber die Reporter noch dabei gespielt. Also das sind tolle Erinnerungen, aber wir sind da eben auch neben dem normalen Handballtraining immer ein bisschen besser geworden, haben es gegenseitig miteinander gemessen. Und die Anekdote, die er jetzt eben angerissen hat von meinem Vater, den haben wir eben damit geködert, dass wir dann gesagt haben, wie geht denn nochmal dieser Dreher von Jochen Fraß? Und der war ja der Erste, der damals den Dreher erfunden hatte. Und mein Vater hat davon geschwärmt oder fand das eben auch super. Und dann haben wir immer gesagt, zeig uns das doch mal. Und dann hat er eben dann hin und wieder, dann hat er sich überreden lassen, hat er den Dreher gezeigt, den er auch gar nicht mal schlecht konnte. Aber dadurch hat er ein bisschen mitgespielt und am Ende haben wir dann eben auch uns an der Stelle, wir haben uns an viele Regeln gehalten, aber an die, dass wir im Zimmer nicht Handball spielen dürfen, haben wir uns nicht gehalten.
Und dann gab es am Ende für alle nur noch Ärger von Mama.
Genau, also die hat dann auch noch Machtworte gesprochen und das war dann zumindest zeitweise, hat uns das zur Raison gebracht. Also da musste man dann drauf hören, sonst hatte man es sich übel verscherzt. Also dann meine Mutter, die auch eine liebe Frau ist und da auch sehr erlaubend dann im Endeffekt auch war, die hat aber auch dann manchmal gesagt, so jetzt ist aber auch gut. Und das haben wir dann auch halbwegs hingekriegt. Ja.
Und warum konnte der Papa auch den Dreher? War das auch ein Handballer? Also war es ein Handball, kompletter Handballhaushalt, sage ich mal?
Ja, war schon ein Handballhaushalt bei uns. Mein Vater war ein ganz guter Fußballer, aber Handball hat sich da bei dem auch schon immer durchgesetzt und der hat auch bis zweithöchste Spielklasse damals, das war damals noch Regionalliga, da gab es, glaube ich, keine zweite Liga. Wenn ich das richtig zusammenkriege, hat er auch selber gespielt und hat auch im Handballverband Mittelrhein früher, später verantwortungsvoll die Kadermaßnahmen mit organisiert und hat viele Spieler sind da auch mit durch seine Hände gelaufen, die heute eben auch dann zum Teil sogar noch erste und zweite Bundesliga spielen. Meine Mutter, die hat auch Handball gespielt. Die ist eigentlich hat es am weitesten gebracht, wenn man so will, weil die ihre Fähigkeiten als damals technische Zeichnerin genutzt hat, um diesen Spielbericht, den ja jedes Spiel hat, um da so Statistikergänzungen zu machen. Und dann hat irgendjemand, der was zu sagen hat, hat das mal gesehen, hat gesagt, das können wir eigentlich in den offiziellen Spielbericht mal mit aufnehmen, wie das hier gestaltet ist. Und dann ist das tatsächlich so, dass das später in allen Spielberichten ihre Statistik da aufgetaucht ist. Oder ich weiß gar nicht genau, um was es da ging, da war ich noch zu klein. Aber insofern, die ist quasi bei jedem Handballspiel dann, wenn man so will, mit ihren Zeichnungen dabei gewesen. Ja, und meine Schwester, die hat auch gespielt. Die war quasi am internationalsten unterwegs. Die hat in Dänemark gespielt, hat in Belgien oder Holland auch gespielt, was ja nah an Aachen liegt, an der Grenze, wo wir wohnten. Und die hat auch zum Beispiel als sie in Kiel studiert hat, hat sie die zweite Mannschaft vom THW mit Christian Sprenger, der da Trainer war, hat sie da als Physiotherapeutin mitgearbeitet. Also die ist auch da im deutschen Handball oder auch über diese deutschen Grenzen hinaus auch rumgekommen. Also Handball, kurz gesagt, war bei uns schon groß geschrieben oder ist es auch noch.
Was machen deine Geschwister jetzt? Sind die dem Handball noch verbunden?
Ja, genau. Meine Schwester spielt nicht mehr, aber mein Bruder, der ist Trainer bei BTB Aachen aktuell und trainiert auch Jugendmannschaft, wo die eigenen Kinder auch drin sind. Da wächst die nächste Generation heran, die Handball verrückt ist, Handball begeistert ist. Und das freut mich. Ich gucke dann hin und wieder auch mal ein Spiel, eigentlich viel zu selten, aber wenn ich mal ein Spiel von den Jungs gucke, dann erinnere ich mich auch gern zurück, wie das bei uns früher war und freue mich, dass die auch da ihren Weg machen.
Wenn man an Handball in Aachen denkt, dann kommt man zwangsläufig irgendwann auch auf Matti Flohr. Jetzt habe ich auf Wikipedia gelesen, dass der allererste Nationalspieler von BTB Aachen in der langen Geschichte aber den Namen David Breuer trägt. Stimmt das? A-Jugend damals?
Das stimmt, genau. Also Jugendnationalmannschaft war ich dann der Erste im Verein. Matti ist aber, weil er auch gleicher Jahrgang ist, ist dann wenig später, hat dann nachgezogen und der hat auch viel mehr Länderspiele gemacht. Er hat dann auch neben Jugend auch Juniorenländerspiele gemacht. Und später, ja, der Weg ist ja beeindruckend und bekannt, dass er dann eben auch viele Jahre Bundesliga und dann eben auch ein paar Länderspiele für die A-Nationalmannschaft gemacht hat. Aber ich war dann wohl tatsächlich im Verein der Erste damals, ja.
Und ihr habt dann da aber auch schon zusammengespielt?
Da haben wir auch zusammengespielt. Also Matti war mit uns, das ist mein Jahrgang, war mit uns beim BTB zusammen und der ist dann von damals, von der A-Jugend aber weg nach Aalen in die zweite Liga gegangen und hat da den Durchbruch schon direkt geschafft. Und ich bin ja auch noch länger dann mit meinem Bruder unter anderem ja auch in Aachen geblieben.
Mittlerweile ist er Trainer in Dormagen in der zweiten HBL und kämpft da gerade um den Klassenerhalt. Habt ihr noch Kontakt?
Ja, wir haben Kontakt, wir haben uns sogar schon gesehen diese Saison. Ich bin mal in Dormagen vorbeigefahren und dann haben wir eine Mittagspause zusammen gemacht. Nach dem Vormittagstraining hat er noch mit dem Co-Trainer zusammen ein Video geschnitten für den nächsten Gegner und dann haben wir uns dann die Zeit genommen, ein bisschen zu quatschen und Mittag zu essen. Und ja, da sind wir immer wieder mal im Austausch, telefonisch oder jetzt, wo er räumlich wieder näher bei mir in der Region hier im Rheinland ist, sieht man sich dann auch das ein oder andere Mal. Aber der Kontakt ist nie abgerissen. Über all die Jahre haben wir unsere Wege gegenseitig verfolgt und sind ja tatsächlich in der ersten Liga dann irgendwann auch mal dann sogar einmal noch aufeinander getroffen.
Ich habe ihn auch mal angehauen und meinte, über was sprecht ihr denn eigentlich so, wenn ihr euch dann mal trefft? Das hier ist seine Antwort.
David Breuer. Ey, hau ab.
Oder habe ich kurz gesagt, warte mal, verstehen die sich doch nicht so gut? Oder hat er gesagt, er wird's wissen, hat er gesagt. Klär uns auf.
Ja, das hau ab, das war mein quasi mein Name bei unserer Beachhandball-Truppe. Wir haben da, ich sag mal, war das denn so, 2002, 2003 hatten wir aus zwei Aachener Vereinen haben wir so die besten Spieler, sind so eine Beachhandballtruppe geworden und da haben wir uns alle auch so Spitznamen gegeben. Und es gab irgendjemand, der hatte diesen Spruch gesagt, hat Leute irgendwie so quasi vergrault und hat gesagt, ey, hau ab. Ja, und das fand ich so witzig damals und wir waren ja auch so ein verschworener Haufen mit unserer Truppe, dass ich dann, wenn andere Leute uns genervt haben, was ja dann auch schon mal bei so Beachhandballturnieren vorkommen kann, wenn dann alle vielleicht ein Glas mehr getankt haben, dass ich dann auch das zum Besten gegeben habe und dann dieser Spitzname entstand, der tatsächlich dann hinten auch auf diesem Beach-Trikot aufstand. Hey, hau ab ist also quasi einer meiner Spitznamen. Vielleicht nicht ganz so rühmlicher Spitzname, aber...
Aber eigentlich ein Kompliment, eigentlich Wertschätzung.
Eigentlich wertschätzen, wenn man so will, aber schon ein bisschen derb, ja.
Wir haben schon gehört, du bist dann nach deiner Aachener Zeit zu Dormagen, wo wir gerade beim Thema sind. Heute ist Matti Flor da, du warst früher da. Und auch damals war ein sehr prominenter Mann der Chefcoach damals, der Vorgänger von Matti Flor, hieß nämlich Kai Wandschneider. Wie war es unter ihm?
Ja, Kai ist natürlich auch im deutschen Handball ein echtes Unikat, mein erster Bundesliga-Trainer. Ich habe da viel gelernt. Damals war Kai auch schon, so wie er später bekannt wurde, ein Handballphilosoph. Also der hat Handball von allen Seiten, allen Lebenslagen auseinandergenommen. Alles Mögliche, was nicht Handball war, auf Handball, also er hat immer gesagt, handballisiert und auch umgekehrt. Also Weisheiten aus dem Handball fürs Leben gefunden. Und war jemand, der da sehr strategisch unterwegs war. Wir hatten sehr viele Spielzüge, war sehr akribisch auch. Hat aber da auch Mitbestimmung zugelassen in seinen Teams. Und das war sehr spannend, weil ich eben als unterklassiger Spieler damals dazu kam und er sich getraut hat, der war der erste Bundesliga, der sich getraut hat, ich stelle diesen David Breuer, diesen 1,80 Meter, den stelle ich auf Rückraum rechts. Das hat er gemacht. Und dann hatten wir das Glück, oder er wird wahrscheinlich auch den Plan gehabt haben, dass das funktioniert. Und das hat wirklich geklappt. Wir haben waren eine sehr spielstarke Truppe, wovon ich persönlich dann auch profitiert habe, aber auch meinen Teil dazu beitragen konnte, dass das für die Nebenleute gut geklappt hat. Und dann habe ich mich da schlussendlich auch dank dieses Mutes von einem Kai Wandschneider, habe ich mich da durchsetzen dürfen.
Wie oft musstest du dir Vorurteile anhören? Also wir haben jetzt schon unzählige Male das mit der Körpergröße oder dem Körpergewicht gehört. Aber das meine ich gar nicht, sondern dann Linkshänder zu sein, sagt man ja dann oft, ja, ja, als Linkshänder, ja klar, kommt er so weit. Musstest du dir viele Vorurteile anhören?
Immer wieder. Also das wird teilweise sehr belächelnd, witzig, aber auch manchmal sehr ernst gesagt. Sind dann manchmal auch dieselben Leute, die am Ende die Schulterklopfer sind, ne, die vorher das kritisieren. Aber das habe ich immer als Ansporn genommen. Also für mich hat das Spaß gemacht, das zu widerlegen. Ja, also sie können ja recht haben, ne? Also dann ist das auch in Ordnung. Aber wenn ich dadurch die Chance habe zu beweisen, dass ich das eben doch kann, dann gibt mir das Power. Und das hat eben Spaß gemacht, dass diese Sprüche, die von allen Seiten dann kamen, dass der doch zu klein ist. Das fand ich gut. Mir hat es auch Spaß gemacht, Tore zu werfen. Die schönsten waren eigentlich immer die, wo man eins ins Gesicht bekommen hat, ne? Weil große Spieler, die hauen nun mal auf die Brust, auf Brusthöhe, aber deren Brusthöhe ist meine Kopfhöhe. Dadurch habe ich eigentlich häufiger am Kopf was abbekommen. Und wenn man dabei dann aber den Ball noch dabei reinwirft, dann ist das umso schöner. Das ist aber auch eine Härte, die habe ich mir erst antrainiert. Die habe ich unter anderem auch in Dormagen dann erst gelernt, bei Wandschneider. Vorher war ich ein sehr, sag mal, überfairer Deckungsspieler, ein ganz schlechter Deckungsspieler, muss man sagen. Also da ist meine große Achillesferse auch gewesen. Das habe ich erst sehr spät gelernt, wirklich einer in der Deckung auch zu sein, der da richtig, richtig zupackt und auch kernig decken kann. Da war ich doch früher auch, ähnlich wie meine Statur, sehr zaghaft.
Spaß haben am Kritiker widerlegen. Das gefällt mir sehr gut. Das ist ja wieder die mentale Nummer, auf die ich ja heute immer wieder zurück will. Das ist ja sicherlich auch ein Punkt, den man lernen kann, den man aber dann auch lernen sollte, sonst kannst du daran kaputt gehen.
Ja, genau. Also das kann dich ja auch auffressen. Du kannst ja auch das glauben, was andere dir sagen. Unser Gehirn macht da keinen Unterschied, ob das wahr ist oder nicht, sondern unser Gehirn funktioniert so, dass wir dazu neigen, das zu glauben, was wir oft wiederholen. Und wenn andere oft uns sagen, dass wir etwas nicht können, nur weil die vielleicht nicht selber dran glauben oder selber nicht können, dann kann das passieren, dass wir damit unseren eigenen Erfolg sabotieren, weil wir das dann glauben. Und manchmal reden wir uns Sachen auch selber ein, die uns andere eingeredet haben. Und das ist etwas, wo man eben Gegenbeweise für anführen muss, in Wort und Tat. Also sich tatsächlich auch das Positive einreden, um dagegen zu halten, aber dem natürlich auch Taten folgen lassen. Das heißt da auch für fleißig, für trainieren. Also dieses Malochen, was eben schon mal angesprochen wurde, diese akribische Arbeit, diese Plackerei, dieses Spaß daran zu haben, sich dafür zu schinden und zu schuften, zufrieden nach einem Training, kaputt und glücklich nach Hause zu gehen. Geil, heute habe ich alles rausgeholt. Und das immer und immer wieder zu machen, dann wird das irgendwann ein Teil deiner Identität. Und das ist, glaube ich, etwas, wenn ich das so erzähle, was viele nachempfinden können, die den Weg so nach weiter oben geschafft haben, dass das irgendwann eine unheimliche Befriedigung und Freude gibt, wenn man das immer wieder schafft. Immer wieder das Beste rausholen und dass man dann seine Erfolgschancen eben so steigert, dass Gewinnen einfach wahrscheinlicher wird.
Wenn du jetzt im Nachhinein auf deine Karriere angesprochen wirst, kommen ja vor allem immer diese Torschützenkönige, möchte ich fast sagen, auf die Tagesordnung. Also wie heißt denn, was ist denn der Plural? Also du wurdest Torschützenkönig. Was ist denn der Plural? Man spricht deine ersten Plätze in der Torschützenrangliste an. So ist es richtig formuliert. Und vor allem natürlich diese Rekordzahl von 317 Toren 2009, 2010. Ist es genau das, was du meinst, dass du dann eben in der Rückschau auch Befriedigung hast, wenn du sowas hörst? Ohne das zu brauchen?
Genau, also ich glaube, ich hätte auch ohne diesen Tore-Rekord eine ganz tolle Karriere gehabt, für die ich dankbar sein darf, dass ich das viele Jahre gesund machen konnte und mit tollen Teams und tollen Mitspielern, Trainern. Aber das ist natürlich so ein schönes Sahnehäubchen, das nimmt mir anscheinend auch keiner weg. Also es kommt keiner die letzten Jahre, der den Rekord mal schaffen will, obwohl ich es eigentlich immer jemandem wünsche. Ne? Also weil,
echt, warum?
Ja, weil ich das, weil ich mit der Person, ich stelle mir dann so vor, dass ich mit der Person dann ins Gespräch komme und sage, wie fühlt sich das an, diesen Rekord jetzt zu haben? Und ich finde, das ist eine tolle Auszeichnung, die, wie ich eben schon gesagt habe, auch dem Team ein Stück weit gehört. und die eine tolle Bestätigung ist, wie weit man kommen kann und dass Körpergröße eben keine oder Größe keine Frage der Körperlänge ist, sondern der Einstellung, und das ist eben wahre Größe kann man durch Einsatz erzielen, und das bewahrheitet sich an sowas. Da habe ich es mir selber oder anderen auch bewiesen, dass das möglich ist. Und wenn das zum Vorbild für andere taugt, dann freut mich das, weil ich einfach das wichtig finde, dass man ein Beispiel für andere gibt und die das eben dann auch am besten, am liebsten aus meiner Coaching-Sicht noch besser machen als ich selber. Einen eigenen Weg da finden und dann noch mehr Erfolg haben. Weil da muss man auch ganz klar sagen, so schön und schildernd so ein Rekord auch ist, ich habe auch einige Dinge nicht erreicht und ich kann auch einiges nicht. Und es waren noch irgendwo meine Grenzen. Es gibt Leute, die haben es in bedeutend höhere Sphären geschafft. Meine Analyse ist einfach, dass die noch viel, viel leidenschaftlicher, viel intensiver und außergewöhnlicher an sich gearbeitet haben und deswegen auch noch zu höheren Erfolgen gekommen sind.
Was sind so Dinge, die du gerne darüber hinaus erreicht hättest? Wenn wir jetzt beim Konjunktiv ein bisschen, ja, träumen.
Also ohne dem nachzutrauern, hätte ich, glaube ich, auch gerne mehr Erste Liga gespielt. Da gab es damals mit Dormagen auch die Chance einmal in einem sehr knappen Playoff-Game, wo wir gegen Wilhelmshaven mit 10 auswärts verloren haben und zu Hause mit 10 gewinnen. Und das war tatsächlich eine der bittersten Niederlagen meiner Karriere, mit 10 Toren zu gewinnen, weil wir mit 11 hätten gewinnen müssen. 2 Sekunden vor Schluss kriegen wir noch ein Gegentor. Wilhelmshaven bleibt durch einen Wurf von Jacek Bitschikowski, wenn ich mich da richtig erinnere, bleibt dann in der ersten Liga und wir bleiben zweitklassig mit Dormagen. Und da hätte es schon klappen können, dass ich in jüngeren Jahren in die erste Liga gegangen wäre. Und dem habe ich die Jahre danach aber nicht nachgetrauert, sondern eben auch das als Beispiel genommen, wie knapp es war. Das heißt, es ist möglich. Und dann habe ich eben die Jahre weiter daran gearbeitet, besser zu werden mit den Teams, in denen wir gespielt haben, die Erfolge zu erzielen. Und schlussendlich hat es dann für mich persönlich dann mit der ersten Liga dann später, wie wir ja wissen, auch noch geklappt.
Zurück zu dem Torschützenrekord, weil du auch gerade gesagt hast, ja, in den letzten Jahren irgendwie will das nicht so richtig knacken. Es ist dann ja doch schon immer ein ganzes Stück, ne? Also Finn Hangstein hatte letzte Saison 277 bei 20 Mannschaften in der Liga. Das muss man immer nochmal dazu sagen. In deiner Saison waren 18 dabei. Du hattest 18 Mannschaften in der Liga und hast 317 Tore erzielt. Warst du jedes Spiel dabei oder bist du auch mal ausgefallen?
Ich glaube, ein Spiel habe ich nicht gemacht, ja.
Ich bin dann jetzt mal ein paar Jahre zurückgegangen, 2017, 18, Savas, 289 Tore. Das ist so das Dichteste, was an die 300 nochmal in den letzten Jahren mal rangekommen ist. Aber so richtig in deine Nähe, aber auch wenn ich mir natürlich die erste Liga anschaue und so weiter, ich habe vorhin Jun angesprochen, 324 war sein absoluter Rekord, das ist noch über dir, aber alle anderen darunter kommen nicht mal in die Nähe von dir. Also theoretisch, wenn du erste und zweite Liga zusammenrechnest, stehst du rekordtechnisch auf Rang 2. Das ist ja Wahnsinn. Wie hast du es gemacht?
Genau, wie habe ich das wieder gemacht? Ich sage dann immer so scherzhalber, das kann nicht sein, da hat wohl irgendwer die Tore vom Aufwärmen noch mit dazu gezählt. Wie soll das gehen? Niemand wirft so viele Tore. Aber ich muss da nicht krankhaft bescheiden klingen, weil ich da viel zu stolz drauf bin, auf so einen Rekord auch. Aber es ist einfach, es war eine Saison auch wie im Flow. Ja? Wir haben da mit Korschenbräuch einfach total toll harmoniert. Ich war Nutznießer von vielen Dingen, die auf mich dann zuliefen, auch als Torschützen am Ende. Ich habe nicht nur Rückraumtore geworfen, das war tatsächlich der größte Anteil an Toren. Ich durfte auch 7 Meter werfen. Und da ich das glücklicherweise ganz gut konnte und das machen durfte, kamen da viele Tore dazu. Wir hatten ein Deckungssystem, wo ich 5-1 schräg vorne verteidigt habe, weil ich zu schlecht war, um defensiv zu verteidigen. Und dadurch war ich schon weit vorne und prädestiniert für Gegenstöße. Im Endeffekt habe ich Matthias Deppisch, der neben mir oft gestanden hat, habe ich in dem Jahr auch Tore geklaut, weil der ein guter Gegenstoßspieler war, aber defensiver decken musste und ich weiter vorne war. Da habe ich dem 1-2 Gegenstoßtore weggenommen, die kamen auf mein Konto. Laien haben dann oft gesagt, Matthias Deppisch spielt aber eine schlechte Saison. Der hat so gut gespielt wie immer, Der hat nur wegen dem Deckungssystem, war der Opfer dieses Systems. Und ich war Nutznießer dieses Systems, wenn man so will. Und so kamen dann natürlich unheimlich viele Möglichkeiten, Tore zu werfen, zusammen. Und wenn man dann einmal so einen Lauf hat, ne, ich habe ja oft auch über 10 Tore einfach immer wieder geworfen, dann wird das irgendwann so ein Selbstläufer, wo man aber auch tatsächlich auch Durchstrecken schon mal hat. Also tatsächlich in so einer Saison läuft auch nicht alles perfekt. Das sieht am Ende aus wie die perfekte Saison. Es gab aber auch da Talsohlen in so einer Saison, wo ich auch mal schlecht gespielt habe, wo die Mannschaft es aufgefangen hat. Ich erinnere mich noch die 2 Jahre davor, da war ich ja mit das erste Mal Torschützenkönig in Korschenbroich. Da hatte ich eine längere Schwächephase und da hat tatsächlich Simon, mein Bruder, der hat mir da mal eine Postkarte geschrieben. Obwohl wir uns täglich im Training gesehen haben, hatte ich eine Postkarte im Briefkasten, wo drauf stand, keiner hat gesagt, dass es leicht wird. Und das hat mich so gepusht, dass ich wieder aus dieser Durchstrecke rauskam. Und am Ende der Saison war ich da, bin ich ja dann auch Torschützenkönig geworden. Schön als Fehler war, dass wir leider abgestiegen sind. Ne? Und da konnte man sich dann von diesem Torrekord natürlich auch nichts mehr kaufen.
254 hattest du in der Saison.
Du hast aber auch die Zahlen drauf.
Ja, das habe ich natürlich recherchiert und aufgeschrieben. Aber das muss man natürlich sagen, das ist natürlich auch eine Kunst für sich. Du stellst den Torschützenkönig als Mannschaft und steigst trotzdem ab. Das kannst du ja keinem erzählen.
Ja, genau. Also das war leider eine Hypothek aus der Hinrunde, dass wir da wenig Punkte gesammelt haben. Wir hatten schon die richtigen Leute da auch beisammen, aber wir waren noch nicht so weit. Das hatten wir später bei Tusem auch nochmal mit eigentlich den richtigen Leuten, die noch unerfahren und zu jung waren zu dem Zeitpunkt. Kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Aber bei Korschenbroich war das so, dass wir dann einfach einen unheimlichen Lauf zur Rückrunde gestartet haben. Ich glaube, wenn man die Rückrundentabelle gucken würde, sind wir da, glaube ich, Fünfter geworden. Und das hat am Ende aber haarscharf dann nicht mehr gereicht. Und dann musste es halt runtergehen. Und dann hat man die Chance, wieder an der Geschichte weiterzuschreiben, was wir dann auch gemacht haben mit einem, ich glaube, das war auch ein Rekord. 60-0 Punkte Wiederaufstieg.
Und dann bewiesen, dass die Mannschaften in der zweiten HBL zu dem Zeitpunkt ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis hatten, denn da hatten sie völlig vergessen, dass der Breuer Tore wirft und dann kommt eine 317-Tore-Saison.
Ja. Und also für mich war das auch immer, das muss man auch mal sagen, das habe ich noch nicht gesagt, aber Simon sagt ja immer, die nannten uns so Korschenbreuer. Ne? Für mich war das auch ein toller Vorteil oder für uns als Mannschaft auch, dass wir uns ja blind verstehen und auf 2 Positionen nebeneinander spielen. Erik Wuttke, der damals uns auch nicht nur als Trainer, sondern als Mentor auch schon immer begleitet hat, der hat mal gesagt, wenn du die beiden in einer Mannschaft hast, das ist wie 3 Spieler haben. Und das war auch ein bisschen so, weil wir uns durch dieses blinde Verständnis mussten wir uns manchmal nur einen Blick zuwerfen, da wussten wir, was der andere jetzt vorhat. Und das hat natürlich schon auch geholfen. Da sagten sie auch, also in der Liga hieß das früher, da kommen die Breuer Brothers. Ne? Und dann haben wir tatsächlich, das haben wir eben ja gar nicht aufgelöst, fällt mir gerade auf.
Die Frage wäre jetzt gekommen, genau, was ist dieser Spielzug?
Genau, dieser Spielzug, dieser Korschenbräuer, das war ein Doppelcamper-Trick, den wir dann später, weil der Markus Breuer, der gar nicht unser leiblicher Bruder ist, den wir aber immer Brudi genannt haben, weil sie den wegen dem gleichen Nachnamen auch für unseren Bruder gehalten haben, haben wir dann einen Dreiercamper kreiert, wo wir 3 dran alle beteiligt sind. Das war dann so dieser Spielzug Korschenbräuer.
Und wie lange brauchten die Gegner, um den zu entziffern?
Ja, den haben wir glücklicherweise nicht inflationär benutzt, weil dann kannst du ihn natürlich irgendwann klauen. Wir haben eigentlich, der hat meistens geklappt, weil wir den auch nur wirklich dosiert eingesetzt haben. Und ja, das ist auch ist ein schönes Schmankerl fürs Publikum, wenn man den mal auspacken kann. Und glücklicherweise hat er auch oft geklappt.
Und ist es dann von außen zu dir oder wer hat am Ende verwandelt?
Ja, das war so, der Simon, der Markus war links außen, Simon auf Mitte, ich auf halb rechts. Und dann war das so, dass der Simon mit einer Kreuzung für Raum links angetäuscht den Markus auf links außen schon per Camper bedient. Und dann hat der Markus den Camper nach halb rechts rüber zu mir gespielt. Und ich dann nochmal zurück zu Simon, der ja dann auf halb links war, also von halb rechts nach halb links, dann den Dreier-Camper.
Krass.
Genau. Manchmal, also häufiger haben wir diesen Zweier-Camper gemacht und hin und wieder nochmal den Dreier draufgesetzt. Den macht man dann natürlich dann nicht, wenn es knapp steht. Der ist natürlich einer für die Galerie. also der war wirklich sehr selten, aber der hat auch schon mal schon mal geklappt, ja.
Um die Torschützenkönig-Thematik einmal abzuschließen, derjenige, der im vergangenen Jahrzehnt dann nochmal am dichtesten dran war an der 300-Tore-Marke, war Ole Ramel. 298.
Ah ja, das war wirklich knapp dran an der Schallmauer. Ja, ja, stark. Ole ist auch ein sehr spannender Mitspieler von mir gewesen. Also bei Tusem haben wir eine gute Zeit gehabt das Jahr.
2011, 2012 war das.
Naja.
Da hat er schon für den Tusem gespielt, genau. Und dann kamst du irgendwann dazu.
Genau, das war ja über diesen Umweg nach Dormagen nochmal, wo das Projekt damals DHC Rheinland hieß, das dann auch insolvent gegangen ist, leider. Und auch das ist so ein Rückschlag, ne? Ich hatte eben von diesen Rückschlägen mit dieser Erkrankung oder eben auch einen 10-Tore-Sieg, der eine Wien-Niederlage ist, ne? Und das war auch ein Rückschlag, eine Insolvenz. Ganz andere Art von Rückschlag, aber die alle sehr hart trifft, ne? Einen ganzen Verein, die Fans,
kannst du gar nicht für.
In Abgrund reißt, ne? Und du ganz andere Art von Rückschlag. Und auch das habe ich erlebt. Wenn man nur 7 Monate Gehalt bekommen, dann kam der Insolvenzverwalter. Und da war es das dann. Da haben wir sportlich zwar noch zu Ende gespielt, aber wir hatten eine Truppe, auch mit guten Leuten, die dann natürlich in alle Winde wieder verteilt werden musste. Mit damals ein tschechischer Nationalspieler, Ondrej Zadrala, war da bei uns, Miki Lochtenberg, Tobi Doyen, holländische Nationalspieler, Bartosz Konitz. Das war so eine kleine Zweitliga-Europa-Auswahl, die eigentlich das Ziel hatte, auf Sicht in die erste Liga aufzusteigen. Und dann war dieser Traum aber zerplatzt. Und für mich, ich war dann auch noch verletzt, als die Insolvenz da so losging. Für mich öffnete sich dann aber dadurch die Tür für die erste Liga Richtung Tusem. Also das schließt so sich eine so. Tür, oft öffnet sich auch manchmal im Leben eine andere. Das klappt nicht immer so bilderbuchmäßig, aber in dem Fall war das so.
Hinweis an dieser Stelle einmal, wir hatten vor ein paar Wochen Tobi Mahnke von Eintracht Hagen hier bei uns im Podcast, der auch über das Thema Insolvenz gesprochen hat, als er damals in Tarp, ganz in der Nähe von Flensburg, hoch oben im Norden, spielte und auch dort 13, 14 muss das gewesen sein, dann plötzlich nichts mehr hatte, weil er beim insolventen Verein war und dann auch gerade noch so irgendwie die Kurve bekam über Friedenbeck und dann kam Eintracht Hagen. Und auch wie er damit umgegangen ist, das hat er sehr spannend beschrieben. Da möchte ich einmal darauf hinweisen, dass ihr euch das gerne anhören könnt, nachdem ihr diese Folge zu Ende gestreamt habt. Lass uns über den Tusem sprechen und über die Realwerdung des Traums. Wie ist es, wenn du plötzlich erste Liga spielst? Endlich hat sich das alles ausgezahlt.
Ja, also da weiß ich noch, dass ich damals in dieser schlechten Phase mit Dormagen also einen Anruf bekam, dass ich dass Tusem noch ein Spielerprofil suchte, was auf mich passte. Jemand, der so rechts außen und halb rechts spielen kann. Vielleicht auch 7-Meter-Qualitäten waren auch noch gefragt. Das brachte ich alles mit. Und dann war Mike Hanschke damals Trainer und der konnte sich das vorstellen mit mir. Und dann gab es dann irgendwann den Anruf, dass sie das mit mir machen wollen. Da weiß ich noch, dass ich durch meinen damaligen Wohnort Köln spaziert bin und den Anruf bekam. Und nachdem ich aufgelegt habe, mich total gefreut habe und gesagt habe, ja, endlich darf ich da mitmischen. Und das war auch ein tolles, ein lehrreiches Jahr, bei dem ich auch nochmal sehr viel mitnehmen durfte, sehr viel über Handball lernen durfte. Und war auch, obwohl wir da auch am Ende abgestiegen sind, war auch ein wertvolles Jahr.
Hast schon gesagt, Debüt in Flensburg gefeiert, mit natürlich vielen, vielen Gegentoren. Was waren aber trotz Ergebnisse, egal, alles mal ausgeblendet, was waren die Momente, die bleiben nach so einer Saison, vielleicht auch die Auswärtsspiele, die bleiben, dass man die mal mitgemacht hat?
Was auf jeden Fall bleibt, sind diese tollen Arenen. Also Handball ist da ja, wenn wir mal so ein bisschen mal die Dekaden zurückgehen, Handball ist ja unheimlich toll gewachsen, in tollen Sportstätten angekommen. Und das war ja da zu dem Zeitpunkt auch schon so, dass man da in diesen altehrwürdigen Hallen wie bei Flensburg oder THW dann eben spielt. Aber es kamen auch neue Arenen dazu, die ich alle schon mit mitmachen durfte. Ich fand auch zum Beispiel Wetzlar eine relativ kleine Erstliga-Halle im Vergleich zu manchen anderen Hallen, aber eine sehr schmucke, schöne Halle. Und jede Halle hatte was für sich. Und ich war ja auch so ein kleines, seit klein auf ein kleines Hallenkind. Und jetzt darf ich quasi die Crème de la Crème dieser Sporthallen erleben, wie die Stimmung da ist. Und allein das Einlaufen war schon ein tolles Gefühl. Und dann eben da auch das ein oder andere Spiel sogar gewinnen zu können mit unserer Truppe, das diese Erfahrung nimmt nachher keinem mehr einem weg und das bleibt natürlich.
Wenn man in Aachen aufwächst, ist man Fan von welchem Handballverein in der Bundesliga?
Wenn man in Aachen aufwächst, naja, das kann man sich so ein bisschen aussuchen. Bei uns war das HSG Düsseldorf, weil wir mit Vereinsfahrten mit BTB damals dahin gemacht haben. Aber auch die anderen Clubs, die hier in der Nähe sind, mit Dormagen-Gummersbach, zu denen kann man aus Lokalpatriotismus natürlich halten. BAC ist in den letzten Jahren ja dazugekommen, als Handballmacht hier so am Rhein, sage ich mal. Aber da muss man sich, glaube ich, gar nicht so festlegen. Ich fand immer die Nordduelle, fand ich auch schon immer spannend, mit Kiel, Flensburg oder auch Hamburger Beteiligung. Das sind auch echte Kracher immer gewesen. Und ja, da würde ich mich gar nicht festlegen, dass man da zwingend Fan von einem bestimmten Club sein muss.
Ich hätte jetzt gedacht, du antwortest TuS im Essen, weil jener Herr Fratz ja während deiner Kindheit, als ihr den nachgestellt oder nachgespielt habt, beim TuS spielte.
Genau, also TuS war auch einer dieser Vereine, die habe ich jetzt eben da jetzt gerade nicht aufgezählt, aber durfte ich ja dann später auch von innen erleben, was das für ein guter Verein ist. Und obwohl ich da nur ein Jahr als Spieler da war, habe ich mich da schnell und auch sehr, sehr gut heimisch gefühlt. Das war so eine Zeit, das hat sich angefühlt, als wäre es länger als ein Jahr gewesen. Es war tatsächlich nur ein Jahr, aber es ist einfach ein toller Club.
Reden wir von der Saison 12-13, Mike Hanschke Trainer, dann Christian Prokop Trainer tatsächlich, auch in seinen Anfangsjahren hast du unter Prokop trainiert. Wenn wir das jetzt mal ein bisschen im Schnelldurchlauf durchgehen, Ferndorf haben wir anfangs schon ein bisschen drüber gesprochen, auch über deine Erkrankung, Erik Wuttke war da wieder, der deinen Weg kreuzte, später Krefeld, 15 bis 17, Olaf Mast. Und Olaf Mast war ja auch schon vorher in Korschenbroich mit dabei. Welche Rolle spielt er in deiner Laufbahn?
Mit Olaf war auch ein sehr spannender Weg. Der in Korschenbroich hat das noch von den Ergebnissen her nicht gut funktioniert. Menschlich haben wir uns da durchaus auf einer Ebene getroffen. Er hat mir auch in einer schweren Phase die mit dieser besagten Postkarte von meinem Bruder zum Beispiel auch, das war so eine Phase, lief's bei mir nicht so rund. Und da hat er mir mit Mirko Bernau einen Partner an die Seite gestellt, der nochmal reaktiviert wurde. Und Olaf hatte da einen super Blick für und hat mir dabei gebracht. Ich habe dann auch gesagt, ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne, habe ich dann gesagt. Hat er gesagt, seh den nicht nur als Konkurrent, seh den als Partner, ja, als Unterstützung. Und da hat mir Olaf mit sowas auch geholfen. Dass ich eben dadurch einfach auch ein besseres Gefühl hatte, weil ich dann eine Rückendeckung hatte, dass jemand Erfahrenes noch dabei ist, der in die Bresche springen kann, wenn ich mal meine Leistung nicht bringen kann. Und das hat tatsächlich dann auch geholfen. Aber sportlich wurde es dann besser erst in Krefeld bei uns. Da haben wir dann tatsächlich Siege auch eingefahren. Da war eine Spitzenmannschaft dann da in der dritten Liga. Ja, da hat Olaf mich auch dahin geholt. Das war, Korschenbroich hat er mich auch schon dahin geholt. Und das, da bin ich auch dankbar für, dass er mich da auf dem Zettel hatte und ich da unter ihm spielen durfte.
Jetzt sind wir in der Phase zum Ende hinter einer Karriere. Wölfe Nordrhein, Jugendtrainer wurdest du. Und dann nochmal, der Kreis schloss sich, gingst du für ein paar Spiele nach Aachen, bis dann Corona kam und dann die Saison ja auch abgebrochen werden musste. Wann war klar, ich muss die Karriere in Aachen beenden, da wo alles angefangen hat?
Ja, die Karriere war eigentlich schon beendet.
Und ach so.
Hatte ich in Krefeld gesagt, ich höre auf. Und ich wollte immer entscheiden, selber aufzuhören, bevor die Knochen das sagen und dass die Leute nicht sagen, ach, endlich hört er auf, ne, sondern lieber, ach, hätte doch besser noch weitergespielt. Das war also noch ein ordentliches Niveau. Da habe ich dann aber im Jahr darauf, habe ich Olaf auch versprochen, wenn Not am Mann ist, mache ich Comeback-Spiele. Und dann habe ich da im Jahr drauf auch nochmal 10 Spiele gemacht. Und dann war eigentlich Schluss. Dann habe ich aber in Davo, wo ich eben Jugendtraining auch bei Wölfe Nordrhein, die jetzt wieder OSC Rheinhausen heißen, wo ich Jugendtraining gemacht habe, habe ich auch nochmal ein paar Comeback-Spiele gemacht. Da war ich eigentlich gar nicht vorgesehen, dass ich da nochmal spiele. Aber auch da ging es auch nochmal um Klassenerhalt, den wir dann einmal auch geschafft haben. Das war aber auch nie mehr als eine Handvoll Spiele, weil ich auch gar nicht mehr im Training war und große Verletzungen vermeiden wollte. Wenn ich da eine ganze Saison nur mit einmal Training die Woche dann gespielt hätte, dann wäre das sicherlich gekommen. Und so war das mit Augenmaß hier und da mal punktuell mal helfen mit ein bisschen Erfahrung. Und das haben wir uns dann auch für BTB Aachen überlegt, dass ich dann zum Schluss nochmal da, wo alles angefangen hat, dass ich da nochmal das Trikot überstreife. Und das hat auch natürlich dann nochmal einen Kreis geschlossen. Das hat irre Spaß gemacht, dann mit Leuten nochmal zusammenzuspielen, die ich früher selber, als ich noch Jugendlicher war, trainiert habe, als die Minis waren. Und die spielen da jetzt erste Mannschaft und dann habe ich mit denen nochmal zusammengespielt. Das war ein sehr schöner Abschluss für diese Spielerkarriere.
Ich wollte gerade sagen, was hat sich denn verändert in all den Jahren, außer dass die Kleinen jetzt groß geworden sind?
Also gleich geblieben ist auf jeden Fall, dass das ein sehr herzlicher, familiärer Club ist, wo dieser Teamspirit immer noch sehr groß geschrieben wird. Und das habe ich auch über all die Stationen, wo ich gespielt habe, oft mitgenommen. Ich habe ein Riesenglück gehabt, dass ich oft in Mannschaften war, wo wir einen ganz tollen Teamspirit hatten. Noch bevor ich habe das in späten Jahren begriffen, wie wichtig, wie wertvoll das ist, weil ich das in frühen Jahren ja nicht kannte, in einer Mannschaft zu spielen, die nicht zusammenhält. Die Erfahrung habe ich ja gar nicht gemacht. Die habe ich erst später irgendwann mal gemacht. Und deswegen habe ich das, konnte ich das erst nachher noch mal viel mehr wertschätzen, weil das eben auch doch so was Besonderes ist. Ne? Man spielt sich die Seele aus dem Leib für die Person neben dir. Und der macht's für dich. Das sind wahre Teams und in denen durfte ich sein. Egal welche Ligen das jetzt waren, das war auch tatsächlich in dieser Landesligamannschaft damals, das kann in jeder Liga sein, dass es so ein Team gibt. Das ist einfach großartig. Also wenn es etwas gibt, wo wir heute, wenn wir immer wieder auf mentale Stärke zurückkommen, was da eben auch zugehört, mentale Stärke wächst eben auch mit einem guten Team.
Und das klang ja auch schon mehrfach durch, wenn du auf diesen, ich sag's nochmal, auf diesen Rekordtitel angesprochen wirst, sagst du immer, ja, ich habe die Tore geworfen, aber eigentlich ist es ein Titel der ganzen Mannschaft. Und dieses Wissen, nicht nur für sich selbst, sondern wenn die Mannschaft es auch für sich annimmt und weiß, ist das ja genau das, was du gerade gesagt hast.
Ja, also das Geheimnis bei einem guten Team ist, es gibt viele Geheimnisse vielleicht, aber eins davon ist eben, dass es wichtig ist, dass man sich klar macht, dass der Erfolg eines Teams über allem steht, ja, aber jedes Teammitglied wichtig ist. Also jeder ist wichtig, aber keiner ist der Wichtigste. Und auch das ist übrigens ein Teamzitat, nämlich von Erik und mir. Erik Wuttke hat oft immer gesagt, keiner ist der Wichtigste. Und ich habe immer gesagt, aber jeder ist wichtig. Und das ist im Grunde die Mischung daraus, ich glaube, die bringt es einfach auf den Punkt. Es muss in einem Team, muss es immer Teamziele geben, aber eben auch persönliche Ziele. Du musst selbstlose Ziele verfolgen, aber auch egoistische verfolgen dürfen. Und das muss sich so die Waage halten, dass deine eigenen oder die Ziele von Einzelnen wichtig sind, aber über allem stehen die Ziele und der Erfolg von einer Mannschaft. Und dann, wenn man das so angeht, mit dieser Mentalität, dass alle so leben, dann kann was ganz Großartiges entstehen.
Und wenn du das annimmst und dich mit allem, was du hast, dich für diese Ziele identifizierst, dann ist es egal, ob wir jetzt über Aufstiegskampf sprechen, über Abstiegskampf sprechen. Wenn du die Klasse halten willst, musst du das ganz genauso, vielleicht fast noch mehr verinnerlichen.
Richtig. Wahre Worte. Also egal, wo du da stehst, ne? Also gerade in den schweren Zeiten ist das ja wichtig und es ist natürlich durchaus eine psychisch sehr anspruchsvolle Geschichte, da unten im Abstiegsstrudel zu stehen und nicht immer nur sich die Bilder vom Abstieg auch im Kopf zu reinzuhämmern, sondern da positiv zu bleiben und an den Klassenerhalt zu denken. Also es gibt ja viele, die absteigen, die machen den Fehler, wir haben als Ziel nicht abzusteigen. Aber damit mache ich mir Bilder im Kopf, ne? Unser Gehirn arbeitet ja mit Bildern, Bilder im Kopf von Trauer, von Abstieg, von Ziel nicht erreicht. Ne? Und wenn ich aber das gleiche Ziel habe, nur anders formuliert, nämlich an den Klassenerhalt denke, dann entstehen all die positiven Bilder im Kopf und die geben natürlich Energie. Das ist ein Hinzu-Ziel und ein Weg-von-Ziel, ne? Also weg vom Abstieg. Das raubt eher Energie. Und das ist etwas, was natürlich, wenn man das weiß, gar nicht so schwer umzusetzen ist und ein kleines Rädchen für Erfolg sein kann.
Und das ist, kurzer Ausflug in die erste Liga, übrigens einer der Gründe, warum man dann bei Mannschaften wie beispielsweise Wetzlar, die jetzt da unten plötzlich knapp überm Strich stehen, warnen muss und sagt, eigentlich individuell eine super Mannschaft, aber die Frage ist, können die Abstiegskampf? Andere Mannschaften wie GWD Minden sind so erfahren, was dieses positive Denken angeht, weil sie schon so oft den positiven Ausklang erlebt haben, dass das ein Vorteil sein kann.
Ja, genau. Also kann man das dann, weil man das vielleicht noch nie gemacht hat. Ne? Und ich muss auch sagen, also wenn ich jetzt hier so drüber philosophiere, bei mir klappt das auch nicht immer. Also weit gefehlt. Ne? Also ich merke auch manchmal, dass ich dann doch negativer denke, als ich mir das eigentlich vornehme. Und dann kann man auch in so einen Abwärtsstrudel oder so hineinkommen. Und das ist durchaus möglich. Ne? Aber das ist halt spannend zu sehen, wer ist erprobt in diesem Abstiegskampf, ne? Und wer hat das noch nie gemacht und wie behaupten die sich dann? Das ist durchaus spannend, da an so eine Stelle genau hinzugucken.
Wann hast du, wir sind deine letzten Stationen jetzt relativ schnell gerade durchgegangen, für dich gemerkt, wenn das mal Richtung Ende der Laufbahn geht, dann werde ich das Wissen, was ich habe, weitergeben. Erstmal als Trainer, weil du dann ja auch irgendwann Jugendtrainer wurdest.
Genau, also das wusste ich für mich schon relativ früh. Ich habe schon als 16-Jähriger habe ich Jugendmannschaften schon trainiert. Habe eine Zeit lang das dann pausiert, aber habe dann auch wieder angefangen mit Verbandsauswahl, Mittelrheinauswahl zusammen mit einem Jahrgang gemacht, 93er, 94er Jahrgang. Das hat mir schon viel Spaß gemacht, damals im Team mit Rainer Jeckel und Jörn Ilper. Da haben wir einen Trainergespann gemacht, wo wir dann auch sehr erfolgreich mit waren und im Länderpokal für diesen kleinen Verband Mittelrhein durchaus das erfolgreichste Team zu dem Zeitpunkt damals gestellt. Und da habe ich auch schon Blut geleckt, weiter Trainerlaufbahn im Hinterkopf zu behalten. Und da sind auch gute Spieler draus hervorgegangen. Wir hatten tolle Leute wie einen Marian Orlowski, der in die Bundesliga es geschafft hat, Daniel Mestrum, Andreas Heime, Bundesliga Erste und Zweite gespielt. Oder auch ein Simon Ernst, der Europameister geworden ist. Und das sind alles Leute aus diesem Jahrgang zum Beispiel. Und da war ich dann auch schon dankbar, dass ich in diesen frühen Jahren auch schon diese Trainererfahrung machen durfte, die ich dann später zum Beispiel bei Mittelrhein mit Jamal Nagy auch fortgeführt habe, mit dem ich auch toll zusammengearbeitet habe. Das war auch eine super, super Erfahrung, da ein Trainerteam bilden zu dürfen. Jamal ist ja später übrigens dann auch in diesen HVM-Olymp aufgestiegen, der dann quasi der erfolgreichste Mittelrhein-Trainer aller Zeiten wurde, weil der dann tatsächlich mal den Länderpokal mit einem Team gewonnen hat. Das war aber dann nach meiner Zeit. Bei mir ging das dann erst wieder los, wie du eben schon richtig gesagt hast, in Rheinhausen, wo ich dann die Wölfe da trainiert habe, nochmal 3 Jahre Vereinsmannschaft. Und dann auch das so gereift war, dass ich nachher gesagt habe, ich möchte gerne mein Wissen in diesen Rollen weitergeben, als Trainer, beruflich eben auch als Lehrer, aber eben auch als Redner oder Coach. Ne? Diese Referententätigkeiten, die ich seit vielen Jahren schon mache, die haben da damals auch schon angefangen, als ich noch Spieler war. Und das habe ich dann irgendwann angefangen, auf unternehmerische Füße zu stellen. Und liebe es, das nach wie vor zu machen, mit Menschen zu arbeiten, mit Organisationen zu arbeiten und da die Erfolgschancen zu steigern.
Bevor wir da nochmal näher drauf eingehen, weil du gerade Jamal sagst und er war auch bei Sportdeutschland TV im Team, als wir neulich die Weltmeisterschaft kommentiert haben, der war als Experte mit dabei und da habe ich auch gesagt, David Breuer, bald bei uns hier im Podcast zu Gast. Und hat er gesagt, ja, ja, klar, haben zusammengearbeitet. Ich schicke mal eine Sprachnachricht. Und hier kommt Jamal.
Hallo Vom, hallo Dave, Jamal Naji hier. Ich habe das Vergnügen, euch eine Sprachnachricht schicken zu dürfen zu Dave. Und würde das einfach mal chronologisch beginnen. Ja, ich kenne David schon wirklich lange, wie viele Jahre tatsächlich, weiß ich nicht, aber ja, 15 müssten es schon sein. Die ersten richtigen Berührungspunkte hatte ich mit Dave, als ich als Auswahltrainer im Handballverband Mittelrhein dazugeholt wurde und mit Dave dort den Jahrgang 1996 trainieren durfte. Und ja, wir hatten da eine gute Zeit, konnte da auch viel von Dave mitnehmen, gerade was Mannschaftsführung angeht oder die Führung von jungen Spielern. Das war so ein bisschen das Steckenpferd auch von Dave. Und da kamen wir mehr oder weniger das erste Mal in Kontakt oder hatten Berührungspunkte. Ich persönlich kannte ihn vorher schon, weil wir häufiger Spiele gucken waren vom TV Korschenbräuch in der zweiten Liga, die damals schon einen sehr modernen, sehr, sehr schön anzuschauenden Handball dargeboten haben und Dave natürlich einer der Hauptprotagonisten, wenn nicht sogar der Hauptprotagonist war. Und ja, über diese gemeinsame Trainertätigkeit beim Landesverband Mittelrhein hat sich eine Freundschaft entwickelt. Wir sind uns dann im Jugendhandball als gegnerische Trainer häufiger auch über den Weg gelaufen und ja, sind im stetigen Kontakt geblieben. Und ja, wie gesagt, hat sich da eine super Freundschaft draus entwickelt. Und ja, hoffe, dass wir noch viele Jahre guten Kontakt haben. Jetzt möchte ich aber auch mal ein bisschen was zur Person Dave sagen. Dave scheint ja auf den ersten Blick erstmal eine sehr introvertierte, besondere Persönlichkeit zu sein. Das ist in den meisten Fällen auch so. Allerdings hatte ich mit Dave jetzt auch schon ein paar gemeinsame Begegnungen beziehungsweise gemeinsame ja, Möglichkeiten zu feiern, mal rauszugehen abends. Und da kann Dave dann auch mal eine andere Version sein und durchaus feierwütig und wild sein. Vielleicht vom fragst du Dave mal, ob er sich daran erinnern kann, wie hoch die Rechnung in dem ersten Lokal bei seinem Junggesellenabschied war, den wir vor kurzem zusammen feiern durften. Vielleicht kann er es dir noch sagen, ich habe das Bild nämlich zufällig in meinem Fotoalbum gefunden. Euch noch eine gute Zeit, guten Schnack und bis bald. Ciao, ciao.
Liebe Grüße zurück, vielen Dank, Jamal Naji. Du, ich habe mal eine Frage. Wie hoch war die Rechnung im Restaurant beim Junggesellenabschied?
Ja, da muss ich leider sagen, ich hatte nicht die Kasse. Und ich glaube, die hatte mein Bruder mal wieder, weil der kennt sich ja mit Zahlen aus. Das müsste ich nochmal nachfragen. Aber das war schon hoch. Also wir haben natürlich da auf die Kacke gehauen und das war so ein Handball-Revival auch. Ne? Also es waren sehr viele, in meinem Freundeskreis sind einfach viele Handballer auch und es waren auch an dem Tag viele Handballer mit dabei. Und da haben wir einfach einen ganz, ganz tollen Tag mit vielen verrückten Sachen gemacht. Und da denke ich gern dran zurück. Das zaubert mir ein Lächeln auf die Lippen, wenn ich mit diesen Leuten so schöne Sachen erleben darf. Und ja, natürlich, der Mal hat es auch richtig angesprochen. Ich kann ruhig und besonnen sein, aber das habe ich damals auch in dem Verein, wo ich groß geworden bin, gelernt. Ich kann auch feiern.
Die Auflösung hat er mir noch geschickt. Es sind 623,70 Euro.
Ach du Heiliger. Jede Rechnung ist da relativ. Kommt ja auch mal drauf an, wie viele Leute es sind, aber ja.
Wir lassen es mal so stehen. Wir lassen es mal so stehen. Hat aber auch schon gesagt, Thema Mannschaftsführung und so weiter, habt ihr euch auch viel mit ausgetauscht. Du hast schon erzählt, wie du auf die Idee gekommen bist, dieses Wissen auch weiterzugeben und das jetzt eben auch beruflich weiterzumachen. Wie viel hast du denn da noch Kontakt mit Handballerinnen und Handballern? Weil ich weiß, wir haben ja schon mal ein Interview geführt, Anfang 2021. Da habe ich für meinen damaligen Podcast und YouTube-Kanal eine Oberliga-Damenmannschaft aus Hamburg interviewt, die Bergedorferinnen. Mit denen habe ich auch über Erfolg gesprochen. Und die hatten unmittelbar vorher von dir Tipps bekommen. Also, und ich aus Handballersicht denke ich mir, das wirkt ja sicherlich nochmal komplett anders, anders, wenn da ein früherer Profi vor mir steht. Das heißt, wie viel Handballerinnen und Handballern gibst du Tipps?
Ja, ich arbeite immer noch mit Sportteams, natürlich auch vorwiegend mit Handballern zusammen. Wenn ich Workshops oder Vorträge oder so mache, dann hat sich das natürlich auch Richtung Arbeitswelten oder Bildungswelten ausgeweitet, also dass ich mit Unternehmen oder eben auch Bildungseinrichtungen arbeite, aber natürlich auch immer noch und liebend gerne mit Handballmannschaften. Und ich habe dieses Jahr noch einen Workshop hier in Düsseldorf mit einer Damenmannschaft gemacht aus Bocklemünd. Bergedorf hat so gerade gesagt, eine Mannschaft. Ich habe mehrere, ich sag mal so, die im Semi-Profi-Bereich sind, ne, so Oberliga, Regionalliga, vielleicht auch Dritte Liga, so, da habe ich häufiger auch was gemacht. Ich habe auch mit Tusem, wo ich selber gespielt habe, durfte ich auch schon mal was mit denen machen zum Thema Körpersprache und da was gemacht. Was auch so ein Bereich von mentale Stärke eben auch meiner Meinung nach ist. Ja, und das mache ich nach wie vor gerne, weil das natürlich auch ein Heimspiel ist, ne? Da kann man die Dinge, die man selber eben aus dem Handball kennt, kann man da eben auch mit anbringen und da auch Tipps geben. Also auch ein bisschen Mentoring ist das im Endeffekt dann auch. Aber das versuche ich auch zu vermeiden, das immer nur autobiografisch zu machen, ne? Also mein Weg muss jetzt nicht der von allen anderen sein. Das ist nicht der goldene Weg, wie man das machen muss, sondern das ist einer von vielen. Aber da gebe ich auch Tipps von anderen Profis, auch anderen Sportarten gerne, wo wir uns auch für den Handball was rausziehen können.
Sind denn Handballer in der dritten, vierten, fünften Liga oder anders gefragt, stehen die nicht vor den gleichen oder vor ähnlichen Herausforderungen? Das kann man doch auch locker mit einer ersten oder zweiten Ligamannschaft vergleichen. Wenn du unten stehst, musst du den Kopf anders einsetzen, als wenn du oben stehst.
Ja, die Themen sind manchmal identisch oder sehr ähnlich. Nur die Liga ist dann eine andere. Aber wie man sich damit auseinandersetzen muss, es geht immer darum, das nächste Spieljahr zu gewinnen oder seine Leistung zu bringen. Das ist ein Thema in jeder Liga. Und das Spannende ist dann nur vielleicht, dass in den unteren Ligen Leute das weniger praktizieren. Also es wird weniger mentales Training gemacht. Ich sage ja immer, die meisten Athleten, die machen Workouts für den Körper und die Spitzenathleten, die machen zusätzlich Workouts für den Kopf. Und das beginnt eigentlich erst in den höheren Ligen. Das heißt, wenn ich mit so einer dritt- oder viertklassigen Mannschaft etwas mache, dann kann man oft davon ausgehen, dass in der Liga, wo die spielen, das viele nicht machen. Und dann hat man schnell schon Anfangseffekt, dass man dann eben da ein paar Pluspunkte im Vergleich zu anderen hat und auch kurzfristig dann besser als andere, als Gegner wird. Und das gibt natürlich weiteren Auftrieb, da weiter dran zu bleiben. Weil das ist natürlich auch etwas, was man auch dauerhaft trainieren sollte. Also einmal so ein Vortrag bei David Breuer, so schön der dann auch vielleicht sein mag, ja. Das wird nicht viel bringen. Es steht und fällt damit, wie viel ich mich dann in der Folge damit weiter auseinandersetze. Und das verfolge ich dann immer so ein bisschen. Bin dann auch mit Trainern nochmal im Austausch, dann eine Zeit später schon mal, wie die Mannschaft das weitermacht. Und die Mannschaften, die da sich intensiver mit auseinandersetzen, die sind auch in der Regel erfolgreicher. Ja, und in den höheren Klassen sollte man meinen, dass das da gang und gäbe ist, aber leider auch noch nicht so sehr. Also Thema mentale Stärke oder auch sportpsychologische Unterstützung wird gar nicht so groß geschrieben, an manchen Stellen noch nicht, wie ich mir das wünschen würde.
Und das sind dann ja jene Erfolgsupdates für den Kopf, von denen wir eingangs sprachen. Wie bist du darauf gekommen, dass es im Grunde ja ein Update ist für den Rechner, den ich hier oben drin habe?
Genau. Also die Mediziner wissen natürlich, die sich mit Gehirn auskennen, die wissen natürlich, dass ein Gehirn nichts ist, was man updaten kann, ne? Aber diese Analogie finde ich einfach toll, um in unserem digitalen Zeitalter da eben mit dieser Analogie deutlich zu machen, dass wir oft mit unseren Geräten uns updaten, da viel Aufmerksamkeit reinlegen und das aber für unser Gehirn eigentlich nicht machen. Und das ist aber eigentlich das wichtigste Endgerät von allen. Und deswegen kam ich auf die Idee, ein Konzept mit Erfolgsupdates zu machen und da eben die mentalen Updates voranzustellen. Und im Grunde kann man sagen, die Themen, die ich beackere, die ich den Leuten als Botschaft näher bringen will, die haben eigentlich immer zu tun mit digitaler Balance, ne, dass wir da eine gute gutes Gleichgewicht hinkriegen mit den Geräten, die wir haben, mit den modernen Möglichkeiten, mit dieser tollen Technologie, die wir haben, aber die auch smart benutzen. Ja? Und die andere Sache ist einfach mentale Gesundheit, oder wenn es dann sportlich wird, geht es halt um mentale Stärke.
Ich habe gleich noch zwei, drei Fragen zu konkreten Beispielen, aber warum machst du das? Also warum findest du dieses Thema so spannend? Was gibt dir das?
Ich finde das Thema so spannend, weil ich finde, dass wir eigentlich in einem glänzenden Zeitalter leben, in einem strahlenden Zeitalter, das beste Zeitalter, in dem man als Mensch geboren werden kann, aktuell. Dass wir aus diesen Möglichkeiten aber gar nicht so viel machen, weil wir eben auf gesamtgesellschaftlicher Ebene betrachtet nicht geschult darin sind, wie man diese Technologie smart benutzt. Es gibt viel zu hohen Bildschirmkonsum. Ja, es werden ganz erschreckende Zahlen. Und in der Bildungslandschaft, wo ich ja auch arbeite, wird das gerade ausgerollt, dass wir hier Digitalisierung vorantreiben müssen. Und leider hat das eben auch Schattenseiten, die viel zu sehr weggewischt werden. Und mit einem Wort abgekürzt nenne ich das immer gerne Bildungskatastrophe. Also es kann nicht gut sein, dass Kinder und Jugendliche so viel Bildschirmkonsum haben und wir den jetzt noch mehr draufsetzen mit Endgeräten und sagen, wir müssen jetzt möglichst viel benutzen. Nein, wir sollten sie möglichst smart benutzen.
Was heißt das, smart benutzen?
Smart heißt punktuell Geräte als Arbeitsgeräte auch benutzen, nicht immer nur zu spielen, daddeln, zocken und unseren Alltag zu fragmentieren. Also unser Alltag ist so zerstückelt geworden, weil wir immer ständig sogenannte Picks haben, also diese Aktivierung vom Handy, die sind so hoch, dass wir im Schnitt alle 4 Minuten uns selber unterbrechen. Das ist eine Studie, die ich jetzt im Kopf habe, die das rausgefunden hat, und das hat einen riesen volkswirtschaftlichen Schaden, aber auch die ganzen Nebenwirkungen durch Digitalkonsum, die eben bei uns als Endverbraucher ankommen, und das sind eben kognitive Probleme, Aufmerksamkeitsstörungen, Adipositas, Depressionen, Schlafstörungen. Das ist eine Riesenpalette und das wird leider immer allzu schnell weggewischt. Es gibt auch viele Leute, denen ist schon bewusst, dass sie zum Beispiel auch ein Suchtverhalten damit haben. Aber so eine richtige Lösung dafür, die müssen erst noch entwickelt werden. Und da dem habe ich mich verschrieben, das mit quasi in meine Agenda mit aufzunehmen, das eben mental stark auch in diesen digitalen Zeiten zu sein. Und dazu gehört eben auch, sich zu überlegen, was in meinen Kopf reinkommt. Und wenn da immer nur der ganze Spam reinkommt, dann kann ich auch auf Dauer nicht erfolgreich sein und auch nicht gesund, mental gesund sein.
Ich habe vorhin erst den Spruch gelesen, wenn du mal eine Pause hast, lass das Handy weg und nimm dir ein gutes Buch. Lies so viel, wie es nur geht.
Ja, das ist auch ein Irrglaube, dass Leute denken, ich brauche jetzt mal eine Pause und nehmen in der Pause ihr Handy und daddeln jetzt mal da rum und checken mal Nachrichten und so weiter. Das ist keine Pause, weil unser Gehirn arbeiten muss. Also unser Gehirn ist Reizen ausgesetzt und es kommen auch Informationen dann rein, mit denen wir uns dann beschäftigen. Also wir haben keine wirkliche Pause. Das ist eigentlich genau das Gegenteil. Und deswegen fühlen sich Menschen auch viel mehr gestresst, als es sein müsste. Manche sind so in einem Dauerstressmodus, der auch damit durch diese unkluge Nutzung mit beeinflusst wird. Das geht natürlich besser.
Und da sind wir schon beim nächsten Thema, wenn du immer am Handy bist. Ich weiß nicht, ob es Juri Knorr war, der es selber auch gesagt hat. Thema Weltmeisterschaft. Und wir sind natürlich begeistert gewesen von dieser jungen Mannschaft. Wir waren auch begeistert von Juri Knorr, aber das führt dann dazu, dass alle irgendwas schreiben und alle irgendwas sagen und ihn noch mehr hypen. Und da kannst du als junger Mann natürlich auch im positiven Sinne durchdrehen und musst dich dann auch zusammenreißen. Und dann sitzt du da im Hotel und musst versuchen, vielleicht ein bisschen weniger aufs Handy zu gucken, weil sonst denkst du sonst was.
Genau. Auch da gilt wieder, smart damit umzugehen. Ich denke, dass ein Juri Knorr oder auch andere Spieler von der Nationalmannschaft da schon sehr viel gewissenhafter mit umgehen, weil die einfach so stark im Fokus stehen und da viele Nachrichten zum Beispiel auch bekommen können Man muss da einfach zum Beispiel Fokuszeiten haben, wo ich, oder Mail-Öffnungszeiten und so Sachen, wo ich einfach sage, ich mache das gar nicht immer mal wieder den ganzen Tag so ohne Sinn und Struktur, sondern ich mache das nur zu bestimmten Zeiten. Und wenn ich die wieder bündle, dann habe ich weniger Zerstückelung des Alltags. Und dann können wir wieder viel häufiger in Flow kommen. Also es ist einfach erwiesen, dass Menschen, das ist jetzt auch wieder über den Sport hinaus, dass Menschen einfach viel weniger in Flow kommen, weil ich dazu natürlich auch nicht unterbrochen werden darf. Ich komme gar nicht in ein sehr tiefes, konzentriertes Arbeiten, ob das jetzt sportlich oder am Arbeitsplatz im Büro ist, komme ich gar nicht zu, wenn ich mich ständig unterbreche. Ich habe immer, ziehe mal den Hut vor Sekretärinnen, die ja von Berufswegen ständig unterbrochen werden, weil da immer jemand reinkommt und das, was die gerade machen, unterbricht, weil die irgendeine Information braucht.
Und oh, das ist jetzt, Achtung, gute Überleitung. Ich habe gelesen, dass du, habe ich auf LinkedIn gesehen, hast du gepostet, ein Buch schreibst. Und auch da musst du ja unfassbar viel Ruhe für haben und in einen Flow kommen. Also wenn ich daran überlege, wie ich mich schwer getan habe mit meiner Bachelorarbeit damals, wie schreibst du denn ein ganzes Buch?
Genau, also das braucht natürlich auch Ruhe und fokussiertes Arbeiten, sonst bringt man da nichts zustande. Und ja, das habe ich auch für mich beim Buchschreiben gemerkt. Ich musste mir auch so also Situationen schaffen, wo ich dann nur das mache und nicht noch links und rechts hier mich von irgendwas ablenken lasse. Und ja, das mit dem Buchschreiben, das hat jetzt bald auch ein Ende, weil jetzt ein Verlag gefunden ist mit dem Meyer Meyer Verlag, mit dem wir das publizieren werden. Da freue ich mich schon drauf. Das steht für den Herbst diesen Jahres an.
Oh, das ist dein großes Projekt 23?
Genau. Das große Projekt 2023 ist die Veröffentlichung von dem Buch. Und Verlag hat schon gesagt, so Mitte, Ende August werden wir wahrscheinlich veröffentlichen können. Und bis dahin gilt es aber jetzt noch, Manuskript zu überarbeiten und eben auch dann Marketing wird der Verlag machen. Und ja, ein Titel ist aber auch schon gefunden.
Ich wollte gerade fragen, worum geht's denn überhaupt und wie heißt es?
Es geht um das große Dachthema Persönlichkeitsentwicklung. Da wird natürlich auch viel über mentale Stärke zu lesen sein, viel mit Sportbezug, deswegen Sportverlag Meyer und Meyer meine Wahl gewesen oder auch glücklich für mich, dass die gesagt haben, ja, machen wir mit dir. Es wird auch um diese mentalen Updates gehen. Wir werden das nicht Erfolgsupdates irgendwie nennen, weil das die Leute sollen nicht den Eindruck haben, dass man andere Leistungen von Erfolgsupdates in Anspruch nehmen muss, damit das Buch funktioniert. Das Buch steht für sich alleine und soll Leuten weiterhelfen, sich in ihrer Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Und das eben viel auch mit Sportkontext. Sportaffin sollte man sein, wenn man das Buch lesen möchte. Aber ich gebe auch den Transfer in andere Lebensbereiche, in Arbeitswelten, Lebenswelten, Bildungswelten, kann man eben diese Mental-Tools eben auch benutzen. Ja, und zum Titel, also der Titel wird, vorläufiger Titel ist erstmal Auf Erfolg programmiert, mentale Updates im Sport. Das ist so im Moment Stand der Dinge, das wird wahrscheinlich der Titel werden. Kann sich vielleicht geringfügig noch was dran ändern, aber ich finde es insgesamt ganz gelungen, weil es eben auch wieder gibt, dass man seinen Erfolg selber wieder beeinflussen kann. Ne? Es ist nicht irgendwie nur von Talent abhängig, ob ich erfolgreich bin, sondern ich kann eben mich selber auf Erfolg programmieren im Sinne von gezielt Dinge lernen und mir Gewinnergewohnheiten aneignen. Und da geh ich eben da in die Tiefe mit den Themen mentale Stärke, unter anderem Körpersprache auch ein Thema. Wir werden über Willenskraft, Motivation in dem Buch sprechen und auch über Team Spirit.
Da kannst du ja überall unfassbar auch in die Tiefe gehen. Wie viel Seiten hast du schon? Oder anders gefragt, wie viel fehlt noch?
Es fehlt noch die Überarbeitung des Manuskripts. Also ich habe jedes Kapitel geschrieben und jetzt müssen wir jetzt an die Feinarbeit, wo auch Testleser geholfen haben, jetzt im Vorfeld nochmal, bevor das Lektorat jetzt stattgefunden hat von Verlagsseite. Und diese ganzen Testleser oder Testleserinnen haben mir da auch geholfen, viel Feinschliff reinzukriegen schon. Und jetzt ist es eigentlich zu einem recht weiten, fortgeschrittenen Stadium schon, dass nicht mehr viel inhaltlich groß umgebaut werden müsste. Da geht es jetzt auch viel um Feinheiten. Wird ein kompaktes Buch, also kein großer Wälzer, sondern ich sag mal, Format steht noch nicht ganz fest, aber ich denke mal, so irgendwas 200 oder 250 Seiten könnten es dann am Ende werden.
Und wie lange sitzt du denn schon da dran, wenn du schon alles geschrieben hast?
Ja, jetzt ungefähr 3 Jahre.
Oha.
Ja, es war ein längeres Projekt, weil ich das ja nicht hauptberuflich mache als Autor, sondern für mich als Lehrer in der Schule Ferienzeiten oder wenn ich als Coach arbeite, die Dinge eben auch Kapazitäten brauchen. Und dann habe ich mir schon auch vorgenommen, das über einen gewissen Zeitraum zu machen und habe für mich auch, musste für mich auch rausfinden, wie ist das, ein Buch zu schreiben? Bin ich ja Neuautor, ne? Und dann habe ich für mich rausgefunden, es tut mir gut, wenn ich fokussiert eine Zeit lang am Manuskript arbeiten kann, aber eben es auch dann mal liegen lassen muss und andere Dinge dann mache. Und wenn ich nochmal drauf zurückkomme und wieder so einen Fokusblock dafür habe, dann noch auch nochmal Dinge schon überarbeiten kann und sehen und mit ein bisschen Abstand sehen kann, macht das Sinn, was ich da geschrieben habe? Kann das ein Mehrwert für Leute sein und die weiterbringen? Weil das ist immer das Ziel, dass ich da überhaupt gar nicht so groß autobiografisch viel von mir schreibe. Da gebe ich auch was natürlich preis von meiner Karriere, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber eben auch Dinge, die allgemeingültig sind oder von anderen Leuten kommen, flankiert mit wissenschaftlichen Erkenntnissen natürlich auch, um da eben einfach ein gutes Gesamtpaket zu bieten, dass Leute aus verschiedenen Perspektiven auf die Sache drauf gucken können und ihr persönliches Wachstum angehen können.
Wenn es eine Autobiografie wäre, würde es ja auch wahrscheinlich ein Rocky Balbreuer heißen.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört.
Hätte doch gut gepasst.
Balbreuer passt ja dann auch noch wegen Ball, also sehr witzig.
Stimmt, ja. Aber um wieder Ärzte zu werden, heißt einfach, man braucht, und das zieht sich ja auch durch diesen Podcast, durch deine gesamte Karriere und all das, was du auch sagst, auch jetzt für meinen Kopf, ich als Sportler, der versucht, mental klarzukommen, Struktur ist wichtig und gilt auch für so ein Buch.
Ja klar, also so ein Buch kann man nicht mal eben aus der Lameng oder hier so unstrukturiert schreiben, da braucht man schon auch eine gute Gliederung, die man auch, kann ich ehrlicherweise sagen, auch mal umwirft und nochmal neu denken muss. Aber auch das ist so ein Prozess. Ich würde gar nicht sagen, also das haben dann andere zu entscheiden, aber ich habe das Gefühl, ich bin jetzt kein guter Schreiberling, aber ich hoffe, dass ich gut im Überarbeiten bin. Also die Dinge immer wieder nochmal neu überarbeiten, sorgt nachher dafür, dass die Quintessenz rausgearbeitet ist und wir dann nachher etwas haben, was hoffentlich relevant für Leute ist, wo sie sich was draus ziehen können. Das ist mein großer Anspruch, dass ich das schaffe, dass Leute dann nachher sagen können, ah, das hilft mir weiter. Wenn das Buch dann nur ein Aspekt in dem Buch für den Leser hilfreich ist, dann haben wir damit was gewonnen.
Da kommt dann ja der Lehrer durch, oder? Auch der bekommt ja Dinge vorgesetzt und die muss er dann überarbeiten oder korrigieren, nur dass du in dem Fall auch vorher Schüler bist und einmal selbst den Aufsatz schreibst.
Ja. Das ist wirklich eine Fleiß- und Disziplinaufgabe, weil ich schon jemand bin, der auch nicht nur diese Akribie kennt, ne? Also sich leidenschaftlich für seinen Traum Bundesliga aufzuopfern, das ist was ganz anderes, als ich setze mich jetzt mal hin und schreibe und korrigiere das immer wieder. Das ist schon auch teilweise mühselig und es macht auch nicht immer Spaß. Ja, es gibt Phasen, wo das Spaß macht, aber nicht immer. Aber ich zapfe dann immer den Gedanken ans Ergebnis an, dass es mir nämlich Spaß macht nachher, wenn das dann fertig ist.
Ganz kurz, was unterrichtest du?
Sport ist mein Fach und da ich gelernter Sonderpädagoge bin, bin ich eigentlich in ganz vielen Fächern unterwegs, aber gucke dann hauptsächlich auf die Kids, die Handicaps haben. Und da ich das in inklusiven Systemen arbeite, also in einer inklusiven Gesamtschule, gibt es da die ganze Bandbreite. Es ist sehr vielfältig und das hat viele Baustellen und ist aber auch sehr spannend und herausfordernd, da gemeinsam mit unserem Team und unserem Kollegium mit den Kindern was zu bewegen.
Und auch extrem wichtig. Und da könnten wir wahrscheinlich noch einen ganz neuen Riesen-Podcast zu machen, wie wichtig dieses Thema logischerweise ist. Hier geht es aber um Handball und wir sind auch schon so langsam auf der Zielgeraden und wir kommen zu den Rubriken, die wir, oder zu den klassischen Fragen, die wir hier am Ende des zweiten HBL-Updates immer mit dabei haben. Wir geben dir ganz, ganz viel Geld und du kannst dir einen Spieler verpflichten für deine Handballmannschaft, egal von wo, egal welche Liga, egal aus welchem Land, mit dem du gerne, eigentlich sage ich mal, zusammen spielen würdest oder jetzt muss ich es ja anders formulieren, zusammengespielt hättest.
Ja, also da fällt mir als erstes mein großes Vorbild Markus Wieslander ein. Den würde ich gerne, mit dem hätte ich gerne gespielt. Der war natürlich vor meiner Zeit, weil ich da noch ein Kind war. Aber den würde ich mir ins Team holen, weil der einfach mich so begeistert, fasziniert hat. Und ich als Schüler schon ein Foto von dem auf dem, in meinem Ordner hatte in der Oberstufe und da immer drauf geguckt habe, irgendwann will ich nicht mehr hier sein, irgendwann will ich da sein, wo der ist. Also nicht hier in der Schule sitzen, sondern meinen Abschluss schaffen und dann irgendwann Bundesliga spielen. Und mit dem hätte ich gerne mal zusammengespielt. Doch, das wäre eine schöne Sache gewesen.
Vor ein paar Wochen hat Alexander Feld hier seine Start 7 bekannt gegeben. Es gibt ja die neue App der Liquimoli HBL, da kann man Handballmanager quasi spielen und seine Mannschaft aufstellen. Bei dir würde ich die Frage auch gerne umformulieren. Wer ist denn deine All-Star-7, bestehend aus Spielern, mit denen du zusammengespielt hast?
Mit denen ich zusammengespielt habe, okay. Ja, das sind ja wirklich einige in vielen verschiedenen Vereinen. Deswegen kann es da gut sein, dass ich da jetzt so schon spontan jemanden vergesse. Aber alle nicht genannten sind auf der Bank und brennen auf ihren Einsatz, würde ich mal sagen. da gehen wir mal von rechts nach links. Also da würde ich mich schwer tun zwischen Ole Ramel und Matthias Deppich. Ich glaube, ich würde mich da für Matthias Deppich entscheiden, weil der einfach länger mit mir zusammengespielt hat. Ist unheimlich kaltschnäuzig immer gewesen, aus spitzen Winkel die spektakulärsten Tore gemacht. Und auch treffsichere Gegenstöße waren eine Spezialität von ihm. Das brauchst du in jeder Mannschaft. Auf Rückraum rechts, da würde ich aus Dormagener Zeiten Adrian Fahl nehmen. Mit dem habe ich nicht so lange zusammengespielt, ist aber ein sehr feiner Kerl und einfach ein guter Rückraumschütze mit einem guten Überblick, sehr spielstark. Den würde ich auf Rückraum rechts stellen. Auf Rückraum Mitte durfte ich auch mit einigen guten zusammenspielen. Da fällt die Wahl aber ganz klar auf meinen Bruder, auf Simon Breuer. Nicht nur wegen unserem blinden Verständnis, sondern eben auch, weil er einfach ein unheimlich guter Spielmacher und Torschütze in der zweiten Liga war. Einer der stärksten Rückraum-Mittelspieler dieser Zeit in der zweiten Liga. Guter Regisseur. Rückraum links, also da fällt mir die Wahl schwer. Fällt mir jetzt Julius Kühn ein, Christian Rommelfanger, Fabian Böhm würde ich aber, glaube ich, nehmen. Fabian ist jemand, der mit sehr hohem Einsatz immer spielt und einen starken Wackler hat. Ist auch durch eine harte Schule in jungen Jahren schon gegangen, hat sich da dadurch auch, glaube ich, viel Durchhaltevermögen angeeignet und ist jemand, der auch selbstbewusst agieren kann, auch in schlechten Momenten. Und das braucht man eben ganz unbedingt. Und das kann Fabian. Den würde ich auf Rückraum links stellen. Wenn ich da Sprungkraft noch brauche, da würde ich dann wirklich Christian Rommelfanger einwechseln. Und auf links außen, also da denke ich spontan an Richard Gräfe, mit dem ich in der Jugend zusammengespielt habe, der bis zur dritten Liga, glaube ich, Hochmann gespielt hat, ein sehr kaltschnäuziger Linksaußen. Meine erste Wahl wird aber da auf jeden Fall immer auf Matthias Fjohr fallen. Matti ist jemand, der einfach, mit dem ich mich in jungen Jahren schon immer gebettelt habe, um uns gegenseitig zu pushen, besser zu werden. Der ist ein absolutes Vorbild an Leidenschaft und Kampf. Ein aggressive Leader, wie jedes Team den gebrauchen kann. Und den hätte ich da gerne auch in meiner Mannschaft. Ist halt auch im Angriff, aber auch am Kreis einsetzbar. In der Jugend hat er auch viel bei uns Rückraum gespielt. Aber ist vor allen Dingen auch für die Deckung unersetzbar. Unvergessen, wie er beim Champions-League-Sieg einen Rutenka lahmgelegt hat. und viele andere namhafte Spieler eben auch. Matti ist jemand, der da keinen Unterschied macht, ob der gegen einen Kreisligaspieler spielen würde oder gegen eben Nationalspieler. Das ist einfach seine Art, Handball zu spielen, mit aller Härte, Leidenschaft und Kampf. Und den hätte ich da auf jeden Fall im Team dabei. Am Kreis würde ich mich für Marcel Görden entscheiden. Ein cleverer Kreisläufer mit tiefem Körperschwerpunkt. Den habe ich oft in Korschenbroich anspielen dürfen, weil der einfach irgendwie immer goldrichtig stand. Und wenn er nicht anspielbar war, dann hat er eben so Lücken vorbereitet für seine Nebenleute, die davon profitieren konnte. Ein unheimlich spielstarker Angriffskreisläufer, aber auch in der Deckung universell einsetzbar. Überhaupt ein Angriffs- und Deckungs-Allrounder. Auch beeindruckend immer gewesen, seine Top-Wurfquote, auch ein super Kämpfer. Ja, für die Abwehr würde ich mir noch einen Spezialisten da nennen wollen. Da hätte ich gern Thomas Haider an Bord. Unheimlich guter, cleverer Deckungsspieler, blockstark, kann gute Verhaften und mal Freiwürfe erzeugen, kann ein Spiel gut lesen und hat eine unfassbar gute Unterzahlabwehr. Stopft die Löcher unheimlich gut, ersetzt dann den sechsten Mann, der da fehlt. Und ist jemand, der auch eine gute Stimmung in einem Team verbreitet. Witziger Typ, Haider, mit dem ich immer über alles Mögliche lachen konnte und mit dem auch mal sehr schönen Trash-Talk halten kann. Und dann sind wir bei der Trainerposition angekommen. Trainer sind für mich auch eigentlich immer wieder, eigentlich wie das selten kommuniziert wird, aber Trainer arbeiten irgendwie auch immer im Team. Und ich würde hier ein Trainerteam aufstellen wollen. Und da habe ich echt eine wirklich tolle Auswahl, durfte ja unter vielen starken Trainern spielen. Mike Hanschke, Christian Prokop, Kahn oder Wandschneider. Ich würde mich da für Erik Wuttke entscheiden, weil der einfach seit Kinder- und Jugendtagen Trainer und Mentor für mich immer gewesen ist und aus meinem Heimatverein BTB auch kommt. Er ist zu Recht im deutschen Handball ganz oben dabei und ein absoluter Handballfachmann. Beeindruckend finde ich aber immer auch seine Menschen- und Teamführung, wo ich wirklich sehr viel über die Jahre gelernt habe und das versuche selber weiterzugeben. Und er ist, ich weiß gar nicht, wie viele das wissen, aber er ist ein absolut begnadeter Rhetoriker und schafft es eben auch in Teamansprachen immer wirklich da auch super Worte zu finden. Sowohl vor einer ganzen Mannschaft, aber auch in Einzelgesprächen, da einfach sprachlich unheimlich stark ist. Und das hat mich immer sehr inspiriert. Und dem Erik zur Seite stellen würde ich Alexander Koke. Der hätte sonst auf Mitte bei mir angefangen, wenn Simon nicht mein Bruder wäre. Bei Alex ist eine große Stärke gewesen, immer auch im Angriff gute Schlagwürfe zu machen, sehr großer Stratege. Das hat er aber auch auf der Trainerposition bewiesen, auch in Zusammenarbeit mit Erik übrigens, mit DHB Jugend und Junioren unter anderem. Und er ist vor allen Dingen großer Stratege im Angriff, ein sehr verlässlicher Freund für mich auch, mit dem ich tiefgreifend und abendfüllend über Handball und alles andere reden kann. Und den würde ich dazu nehmen. Die beiden sollen die Geschicke da lenken. Wenn ich die Mannschaft jetzt falsch aufgestellt haben sollte, dann können die beiden das jederzeit korrigieren und all die anderen guten Leute da noch einwechseln. Habe ich jetzt alle durch?
Fast. Tor fehlt noch, das Tor.
Im Tor. Da würde ich jetzt mal Jendrik Meyer nehmen, der mich abartig beeindruckt hat in der ersten Phase in Dormagen, wo wir zusammen gespielt haben. Da hat er immer 25 Bälle, der hat 25 Bälle in einem Spiel gehalten und das mehrere Spiele. Und später, als es schlechter lief in dem Jahr, wo wir sehr insolvent gegangen sind, da hat er dann irgendwann einfach nur noch gut gehalten. Das hat dann nicht mehr gereicht für uns, aber da war immer noch gut. Aber das, was er da am Anfang der Saison gemacht hat, ungefähr so ein, sag mal, 10, 15 Spiele abartig gehalten, hat mich schwer beeindruckt, der Junge. Das hat jetzt auch ein bisschen gedauert. Auch insgesamt sind wir heute, glaube ich, in der Nachspielzeit.
Wir haben die 2-Stunden-Marke gleich, ja, das ist richtig. Dann machen wir schnell die letzten beiden Fragen. Wer steigt auf?
Von der zweiten Liga in die erste würde ich sagen Balingen. Die marschieren einfach gerade. Jens Bürkler hat da einen super Kader beisammen, wo die Spieler gute Rollen haben. Und der hat auch genug Mut und Innovationskraft, immer wieder mal was Neues auszuprobieren. Auch jemand, wie ich von Matti Flor weiß, der mit ihm ja zusammengearbeitet hat, gut auch in Teamführung ist und da einfach, die machen einfach so einen gefestigten Eindruck. Ne? Aber
und es ist auch nicht hoch genug zu bewerten, entschuldige, dass ich da reingrätsche, dass sie abgestiegen sind und diesen Switch im Kopf, da sind wir wieder beim Thema, sofort hinbekommen haben von einer Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, zu einer Mannschaft, die zum Favoriten wird und dieser Rolle gerecht wird. Wie ihr damals ja auch offensichtlich, als du abgestiegen bist.
Ja, die haben diese Favoritenrolle einfach super angenommen und kommen damit gut zurecht, schaffen es, Dominanz auszustrahlen, anstatt überheblich zu sein. Die schaffen es, sich auf sich genug zu konzentrieren, anstatt nur auf den Gegner. Die bringen ihr Spiel durch. Ne? Also das machen die schon stark. Und die würde ich da als Gesetz sehen. Aber ich würde jetzt einfach mal mich festlegen und wenn wir schon hier mutmaßen, dann sage ich jetzt einfach mal Balingen und Lübbecke, die machen das Rennen.
Wer muss unbedingt auch mal hier ins zweite HBL-Update?
Ja, da würde ich mal den Ball zurückgeben an die Sprachnachrichten, die du eben hier eingepflanzt hast, also mit Jamal und Matti. Ich glaube, Matti Flor ist gerade, weil er jetzt auch in Dormagen ja Zweitliga-Trainer ist, passt gut ins Zweitliga-Update rein. Und der mit Sicherheit auch ganz tolle Geschichten aus seiner Karriere bringen kann. Und ja, auch schon jetzt mit Balingen auch schon eine Co-Trainerstation hinter sich hat. Also sowohl als Spieler als auch als Trainer, glaube ich, da ein paar bereichernde Anekdoten reinbringen kann. Also Matti. Der Form würde ich dann anrufen.
So ist es, ja. Es steht tatsächlich auch schon lange auf unserer Liste, logischerweise. Versuchen wir mal, an ihn ranzukommen. Normalerweise kommt ja jetzt zum Schluss auch noch die Zukunft des Handballs, aber im Grunde ist es die komplette Folge, die in diese Rubrik ja reinpasst. Denn wenn ich dich richtig verstehe, um das vielleicht auch als Schlusswort zu nehmen, Zukunft des Handballs bedeutet auch, wenn man sich klar macht, wie wichtig der Kopf ist, wie wichtig dessen Rolle ist, dann ist viel gewonnen.
Genau, würde ich so unterschreiben. Der Zukunft des Handballs ist wichtig, dass man immer, Erfolg beginnt immer im Kopf. Und das müssen wir auf allen Ebenen, ob das jetzt auf Spieler-, Trainerebene oder Vereins- und Funktionärsebene ist, da müssen sich alle kluge Gedanken machen, wie kann man diese Sportart weiterentwickeln und das, was eben traditionell schon drinsteckt, eben, wie kann man das immer weiter optimieren. Dann haben wir einfach eine wahnsinnig attraktive Sportart, meine Lieblingssportart, die beste Sportart der Welt. Wenn man das weiter so ausweitet, wie das in den letzten Jahren schon professionalisiert gelungen ist, mit einer viel professionelleren zweiten Liga, als es vielleicht noch vor 10, 20 Jahren der Fall war. 20 Jahre ist schon so weit weg, aber auch schon vor 10 Jahren, als ich noch gespielt habe, da ist man jetzt schon viel weiter und diese professionellen Strukturen muss man weiter ausweiten und natürlich das auch weiter gut vermarkten, dass möglichst viele Bock auf Handball bekommen.
Genau, deswegen machen wir auch diesen Podcast hier und genau deswegen machst du auch dein Buch. Wollen wir übrigens, das fällt mir zum Schluss noch ein, bevor wir aufhören, wenn das Buch dann irgendwann rauskommt, können wir das hier im Podcast mal verlosen? Mit Autogramm vom Autor?
Können wir gerne machen. Schicke ich dir ein Exemplar dann zu, wenn es soweit ist. Wir können auch, wenn jemand Vorbestellungen schon machen will, weil es natürlich auch, wird keine unendliche Auflage geben. Ne? Also
kann man jetzt schon vorbestellen?
Man kann es schon vorbestellen jetzt bald. Man kann über den, das können wir hier unter dem Podcast verlinken.
Klar, packen wir in die Shownotes, ja.
Hier noch absprechen, dass man das beim Verlag sich eben vorbestellen kann. Man muss dann seine Adresse und seinen Namen angeben natürlich, damit sie es auch zuschicken können, wenn es dann gedruckt ist. Und ich glaube, so ungefähr, wenn man den Podcast jetzt hören würde, einen Monat vorher, bevor das Buch rauskommt, ich sag mal so im Anfang August, dann kann man das schon im Webshop von Meyer & Meyer dann bestellen. Dann kann man das schon da vorbestellen. Ansonsten vorher per Mail die Anfragen. Ja, und ab Ende August, würde ich sagen, kann man es dann überall im Handel auch kriegen. Aber das machen wir gerne mit der Verlosung. Kriegst du eins gerne auch mit Unterschrift, mit Widmung, und dann können wir das über den Podcast verlosen. Gerne.
Ja, so machen wir das. Also packen wir den Link in die Shownotes, und dann nächste Saison verlosen wir hier noch das Exemplar. Rocky Balbreuer, es war mir ein Fest. Vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, es hat mich auch riesig gefreut. Danke für diese schöne Reise in die alten Zeiten. Ich wünsche allen Zuhörern tolle eigene Anekdoten, die dann irgendwann auch den Weg vielleicht in diesen Podcast finden, weil da einfach tolle Geschichten drin stecken über Handball. Und ja, alles Gute.
Das kann ich nur so unterschreiben und zurückgeben. Vielen Dank für deine Zeit. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch genauso. Und ich hoffe, ihr konntet auch ganz viel mitnehmen für eure Laufbahnen, für eure Karrieren. Sei es im Sport, im Handball, in der zweiten HBL selbst oder vielleicht ja auch beruflich. Wir sind nächste Woche wieder für euch da mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin habt eine gute Zeit. Liebe Grüße und tschüss.